Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror-Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
Hallo und herzlich willkommen zur Creepy Hour.
Hallo, hallo.
Ja, wir haben es geschafft.
Wir haben es geschafft, zurück ins Studio aus dem gruseligen Wald.
Wir sind noch am Leben. Weg vom gruseligen Feld und vom gruseligen Bauernhof und wo wir sonst noch überall waren.
Aber war mal eine schöne Erfahrung. War mal was anderes.
Mit ein bisschen viel Herzklopfen, aber war spannend.
Ich finde, das hatte so den Touch, ja. Auf jeden Fall. Also es hat dazu beigetragen, dass es auf jeden Fall viel gruseliger geworden ist.
Voll.
Oder? So das Feeling im Allgemeinen. Doch, hat mir sehr gut gefallen.
Und es geht weiter. Heute Folge 21. Und Bibi, du hast mal wieder einen Serienmörder rausgesucht. Mhm.
Und zwar keinen geringeren als David Berkowitz.
Bekannt als Son of Sam.
Korrekt, ganz genau. Ja, super spannender Mensch, sehr sympathischer Mensch, wenn ich das jetzt irgendwie mal so anmerken darf. Ich habe dir Bilder auf deinen Platz gelegt.
Ich habe schon gesehen.
Und ich finde, der wirkt auf den ersten Blick wirklich sehr sympathisch.
Er schaut aus wie so ein italienischer Schauspieler.
Findest du?
So ein bisschen. Oder als hätte er eine Pizzeria mit wahnsinnig guter Schinken-Champignon-Pizza.
Aber interessant, dass du gleich die Überleitung zu Italien findest.
Ist er Italiener?
Nein, aber wird heute noch öfter vorkommen.
Ah, okay.
Dann würde ich sagen, dann starten wir mal. Bevor wir das aber tun.
Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Gut, Bibi, ich bin gespannt.
Okay, also, David Berkowitz, Son of Sam, war aktiv im Zeitraum zwischen 1976 und 1977, also gar nicht mal so lange, waren im Endeffekt einfach nur 2 Jahre, hat aber ausgereicht, um eine komplette Stadt in schiere Panik zu versetzen. Und zwar war das keine geringere Stadt als New York City. Also
ist ja auch keine kleine
Weltmetropole,
ne? Ja.
Die ja wirklich lahmgelegt hat, würde ich jetzt mal sagen. Auch immer noch ein wichtiger Fakt für die Creepy Hour ist der IQ. Der IQ von David Berkowitz liegt bei 118. Und ich sage liegt bei 118, weil er tatsächlich noch unter uns ist. Also haben wir ja auch nicht oft den Fall.
Ja.
Genau, also 118 auch wieder ein nicht so dummes Bürschchen. Geboren wurde der Gute unter dem Namen Richard David Falco am 1. Juni 1953 in Brooklyn, New York. Und jetzt wirst du dich schon fragen, warum hatte der damals einen anderen Namen?
Richtig, weil eben David, dachte ich.
Mhm, hat er erst später bekommen. Also tatsächlich hieß er ja Richard David Falco, also David ist ihm quasi geblieben. Aber seine Eltern Tony und Betty Falco waren quasi in der Geburtsurkunde eingetragen. Aber da war schon der erste Fehler, weil nämlich Tony nicht der Vater war.
Ah, okay.
Also es war so, dass Tony Falco seine Frau bereits lange vor Davids Entstehung verlassen hat für eine andere, jüngere Frau. Er ist mit seiner Geliebten durchgebrannt. Und Betty Falco war zurückgeblieben mit einem gescheiterten Geschäft und auch mit einer Tochter, die bereits aus dieser Ehe entstanden ist. Sie hat dann eine Liebesbeziehung angefangen mit einem verheirateten Mann, nämlich Joseph Kleinman. Und ja, sie hatte keinen Job, keine finanziellen Mittel, keine Rücklagen. Und als es dann rauskam, dass sie schwanger war, hat ihr der Joseph Kleinman auch ganz klar zu verstehen gegeben, du treibst dieses Kind ab, du wirst es nicht bekommen oder ich verlasse dich. Ja? Also war sie so ein bisschen vor die Entscheidung gestellt worden, unfreiwillig, Kind oder Mann. Sie hat dann ihre Optionen abgewogen und hat sich dann aber tatsächlich dafür entschieden, den Kleinen zu bekommen. Kleinman hat sie dann auch auf der Stelle verlassen. Und obwohl er eben der Vater war, wurde der nicht eingetragen, sondern eben Tony Falco, weil sie ja eigentlich noch mit ihm verheiratet war. Also es waren halt andere Zeiten. Und schon wenige Tage nach der Geburt wurde der Kleine dann auch schon zur Adoption freigegeben. Pearl und Nathan Berkowitz haben den Jungen adoptiert und daher kommt eben auch der Name. Das war ein jüdisches Ehepaar und die haben einen kleinen Eisenbahnladen in New York betrieben. Und ja, die waren kinderlos und wollten unbedingt eben Eltern werden und haben sich dann für den Weg der Adoption entschieden und haben David Richard Berkowitz quasi bekommen und in ihr Leben eingelassen.
Verstehe.
Daher kommt der Name. Aber eben schön, dass er David dann ja irgendwie behalten konnte, den Namen. David blieb dann aber auch Einzelkind. Also das war so die Konstellation, in die er dann ja quasi reingeboren wurde. wie wir schon hatten, er war eigentlich überdurchschnittlich intelligent mit einem IQ von 118. Allerdings hat man in der Schule nicht so viel davon gemerkt, leider. Also er hat sich da relativ schnell gelangweilt und hat das Interesse verloren. Und
was
war sehr,
ja oft so ist, ne? Ja, bei sehr intelligenten Menschen.
Wahrscheinlich unterfordert.
Genau.
Könnte ich mir jetzt auch vorstellen, ja. Und er war super schlecht darin, Freunde zu gewinnen und war deshalb immer der Außenseiter. Und die einzigen Freunde, die er quasi hatte, und ich mache jetzt Freunde mal in Anführungszeichen, waren deutlich jüngere und kleinere Kinder. Berkowitz selbst war eigentlich relativ bullig, also er war zwar klein, aber er war relativ bullig und untersetzt. Er hat sich eigentlich immer nur die jüngeren Kinder ausgesucht, weil er die rumschubsen konnte und die hat er dann quasi als Freunde deklariert, aber genauso schnell halt auch wieder verloren. Ne? Ja. Also wer hat schon Bock, sich da die ganze Zeit rumkommandieren zu lassen? Deswegen war sein Ruf auf der Schule schon, dass er schwierig und verzogen sei.
Problemkind.
Ja. Mhm. Und noch bevor er in der Pubertät angekommen ist, hat er schon angefangen, kleinere Diebstähle zu begehen, zu zündeln. Und ja, seine Adoptiveltern sahen sich dann schon relativ früh gezwungen, tatsächlich einen Psychotherapeuten einzuschalten. Was ja jetzt auch in unseren ganzen Vorgesprächen und in den ganzen anderen Themen und den ganzen anderen Mördern, die wir bis jetzt schon so hatten, auch nicht so ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich ist tatsächlich hier, dass da so schnell ein Psychologe zu Rate gezogen worden ist. Das ist tatsächlich neu.
Gut, waren halt doch die, naja, was waren es?
70er.
70er, ne?
Ja. Einen großen Rückschlag gab es dann aber mit 14. Da ist nämlich seine Adoptivmutter Pearl Berkowitz an Brustkrebs gestorben.
Oh, okay.
Und das war ein ganz schlimmes, einschneidendes Erlebnis für Berkowitz, weil er seiner Adoptivmama schon sehr nahe stand. Und Sidefact, er wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass es seine Adoptivmama war. Also er dachte, das ist seine richtige Mama. Also er hatte ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Mutter. Dann kam, war in den 70ern halt auch so, der Vater hat relativ schnell eine neue Frau bekommen und mit der konnte David so überhaupt nichts anfangen. Also die, ich glaube, das ist auch so dieser Respekt der Mutter gegenüber oder diese, ja, wie sagt man?
Ja, die Solidarität zur verstorbenen Mutter.
Genau, die Verbundenheit wahrscheinlich einfach, dass man dann niemanden akzeptieren kann.
Vielleicht auch die Enttäuschung vom Vater, dass er gleich jemand Neuen hat.
Ja. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall hat das auch schon zu sehr extremen Problemen innerhalb der Familie geführt. Und man vermutet, dass Berkowitz da auch schon seine ersten Mordgedanken hatte. Und zwar gingen die dann quasi gegen seine Stiefmutter.
Mhm.
Ja, irgendwie hat da alles nicht so wirklich zusammengepasst. Er hat auch immer wieder so Anfälle gehabt. Das war sehr schwierig. Sein Vater hat auch super viel gearbeitet. Es war für ihn quasi nicht einfach. Und er hat später, ich werde danach drauf zurückkommen, er hat seinen Abschluss geschafft 1971 und danach hat er sich instant für die Army gemeldet. Also er wollte eigentlich nur weg, ne? Er wollte raus. Und er war unter anderem in Südkorea stationiert und diente dort als Scharfschütze. Also er war bei der Scharfschützeneinheit. Und jetzt eine sehr spannende Geschichte, das wir nicht immer haben, wenn wir hier über Mörder sprechen. Ich habe einen Brief gefunden von Berkowitz und darüber will ich jetzt so ein bisschen berichten, weil das genau auf seine Kindheit abzielt und darüber so ein bisschen oder daraus ein bisschen vorlesen, weil wir oft diesen Ansatz haben, okay, wir erzählen aus dieser Perspektive, wie Psychiater das eingeschätzt haben oder Psychologen, die mit ihm gesprochen haben, aber sehr selten aus der Perspektive des Mörders selbst oder aus der Person selbst, über die wir hier die ganze Zeit sprechen. Und genau auf diese Kindheit würde ich ganz gerne mal eingehen. Und er hat es in dem Brief aus 1999 auch mit der Überschrift Quälende Kindheit betitelt. Also es sagt schon sehr viel aus. Bereits seit meiner jüngsten Kindheit schien mein Leben mit Qualen gefüllt zu sein. Ich hatte oft Krämpfe, in denen ich mich auf dem Boden hin und her wälzte. Manchmal fielen dabei Möbel über mich. Wenn die Anfälle kamen, hatte ich das Gefühl, dass mich etwas erfasste. Ich war wie ein wildes, zerstörerisches Tier. In der Schule war ich so gewalttätig und störend, dass ein Lehrer, als er wütend auf mich war, mich in den Schwitzkasten nahm und aus dem Klassenzimmer warf. Also auch eine krasse Situation, oder?
Na du, da gibt's mehrere Storys.
Ja,
ist übel, aber leider nicht ungewöhnlich.
Okay. Des Weiteren schrieb er, meine Eltern wurden von der Schulleitung aufgefordert, mich von einem Kinderpsychologen behandeln zu lassen oder ich würde von der Schule verwiesen. 2 Jahre lang war ich einmal die Woche beim Psychologen, aber die Therapiesitzungen hatten keinerlei Auswirkungen auf mein Verhalten. Also auch hier hatten wir ja vorher auch, also auch aus seiner Perspektive war tatsächlich so. Und er sagt eben, hat nichts gebracht. Während dieser Zeit plagten mich schwere Depressionen. Wenn ich fühlte, dass diese Dinge über mich kamen, versteckte ich mich für Stunden unter meinem Bett. Ich hatte heftiges Verlangen nach Dunkelheit und fühlte den Drang, von Menschen zu fliehen. Also eigentlich genau das komplette Gegenteil. Mhm. Ne? Er wollte eigentlich am liebsten immer alleine sein. Gelegentlich kam die gleiche böse Kraft mitten in der Nacht über mich. Meine Eltern waren ständig besorgt und ängstlich. Also auch das hat er irgendwie vernommen. Selbstmordgedanken hatte ich oft. Ich fühlte auch den starken Trieb, vor fahrende Autos zu treten oder mich vor U-Bahn-Züge zu werfen. Also anscheinend auch
Suizidgedanken.
Weder meine Eltern noch ich wussten, was man dagegen tun kann. Sie brachten mich zu Gesprächen mit einem Rabbi, Lehrern und zu Schulberatern, aber nichts half. So, und dann hat er eben noch geschrieben, Überschrift, meine Mutter stirbt. Als ich 14 Jahre alt war, bekam meine Mutter Krebs. Innerhalb einiger Monate starb sie. Ich hatte keine Brüder oder Schwestern, sodass ich mit meinem Vater alleine war. Er musste jeden Tag 10 Stunden arbeiten und das an 6 Tagen in der Woche. So verbrachten wir nur wenig Zeit miteinander. Also auch so, wie wir vorher schon gesagt hatten. Er war, glaube ich, echt ziemlich viel alleine und ziemlich viel dem ausgeliefert, mit dem er wahrscheinlich nicht umgehen konnte,
vor
nämlich
allem,
mit sich selbst.
Ja, und vor allem in dem Alter. Also selbst wenn Erwachsene Depressionen haben, ist es ja schon wirklich schlimm, aber als Kind oder als Teenager, grausam.
Absolut. Und da schreibt er noch einen Satz. Zum größten Teil war meine Mutter die Stütze in meinem Leben. Ich war voller Zorn über den Verlust meiner Mutter. Ja, also ich glaube, das war schon so ein wichtiges Ereignis bei ihm. Und jetzt kommt noch der Teil, wo wir ja dann aufgehört haben. Aber immer noch versuchte mein Vater sein Bestes, um mir zu helfen. Er brachte es fertig, dass ich die Highschool schaffte. Den Tag nach meinem Schulabschluss ging ich zum Militär. Einige Wochen vorher war ich 18 Jahre alt geworden. Ich ging zum Militär, um ein neues Leben anzufangen und von meinen Problemen wegzukommen. Also schon sehr spannend mal aus dieser Perspektive, das hat man ja sonst eigentlich nicht, zu hören, wie er das so wahrgenommen hat. Mhm. Man muss dazu sagen, das ist aus 1999, also das ist eine sehr distanzierte Meinung zu dem, was er damals so empfunden hat, weil ja in der Zwischenzeit schon so viel passiert ist. Ne? Also da saß er ja schon lange im Gefängnis.
Aber er hat doch eine ganz gute Selbstreflexion.
Ich glaube, er war halt einfach nicht dumm, hat das alles erkannt und zu dieser Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion will ich später noch kommen, weil es wird absolut crazy später. Also total abgefahren eigentlich, was der Gute dann so von sich gegeben hat. Und es wird der ein oder andere Punkt kommen, da wirst du dir denken, der war einfach total gaga. Ja, 1974 war es dann soweit, dass er aus der Army wieder entlassen wurde, ehrenhaft, also ist auch nichts passiert. Er hat da wirklich gut gedient. Und sein Vater, Nate Berkowitz, hat in der Zwischenzeit tatsächlich mit ihm auch schon gesprochen, dass er adoptiert war. Also auch nochmal ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und Berkowitz kam dann tatsächlich nach New York zurück, um sich auf die Suche nach seiner leiblichen Mutter zu machen. Mhm. Also die wollte er unbedingt kennenlernen. Er hat sie dann auch gefunden, Betty Falco. Und im April 1975 lernten die beiden sich kennen und er lernte auch seine Halbschwester Rosalind kennen. Also auf einmal waren da noch zwei weitere Menschen, die irgendwie Familie waren. Und es hat sich ein relativ herzliches Verhältnis gebildet. Also es war jetzt nicht so, dass er das irgendwie abstoßend oder komisch fand, sondern es war reger Kontakt, die haben sich öfter gesehen. Und seine Mutter hat ihm dann auch erklärt, warum es zu dieser Adoption gekommen ist. Mhm. Und es hat ihn sehr verstört. Es hat ihn sehr verstört, weil er nicht verstehen konnte, wie sein Erzeuger quasi so reagieren konnte. Und das Allerschlimmste für ihn war, dass er Joseph Kleinman auch nicht mehr konfrontieren konnte, weil der schon verstorben war. Das heißt, es war so ein unausgesprochenes Wort, so ein klärendes Gespräch hatte irgendwie gefehlt. Ja, das hat ihn irgendwie schwer getroffen. Und irgendwann im Herbst 1976 ist dann auch der Kontakt wieder abgebrochen zu seiner Mutter und zu seiner Schwester. Auch hier würde ich noch gerne ein paar Zeilen von ihm selber vorlesen, weil das eben so gut passt, weil das überschneidend ist, wie er das 1975 erkannt hat und ja, wie er das gefühlt hat. 1975 traf ich einige Leute auf einer Party, von denen ich später herausfand, dass sie tief in okkulten Praktiken verstrickt waren. Von Kindheit an war ich von Hexerei, Satanismus und okkulten Dingen fasziniert. Als ich aufwuchs, sah ich mir zahllose Horror- und satanistische Videos an. Der Film Rosemary's Baby nahm meinen Verstand völlig gefangen. Ich war jetzt 22 Jahre alt und diese böse Kraft streckte sich weiter nach mir aus. Überall, wo ich hinkam, schien ein Zeichen oder ein Symbol zu sein, das auf Satan hinwies. Ich fühlte mich, als ob etwas versuchte, die Kontrolle über mein Leben zu erringen. Ich fing an, die satanische Bibel zu lesen, ein Spätwerk von Anthony LaVey, der 1966 die Kirche Satans in San Francisco gründete. Ich begann ganz unschuldig damit, verschiedene okkulte Rituale und Beschwörungen zu praktizieren. Mhm. Geht schon mal in eine interessante Richtung, oder?
Voll.
Mhm. Geht noch weiter. Ich bin absolut davon überzeugt, dass sich etwas Satanisches in meinem Verstand eingenistet hatte und im Rückblick auf das, was alles passierte, stellte ich fest, dass ich ganz langsam in die Irre geführt wurde. Ich wusste nicht, dass schlechte Dinge das Resultat sein würden. Doch nach einigen Monaten sah es so aus, als wenn die Dinge, die erst böse waren, plötzlich nicht mehr böse zu sein schienen. Ich war auf dem Weg in den Untergang und ich wusste es nicht. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt war es mir dann auch egal. Der Horror fängt an, ist die letzte Überschrift. Schließlich überschritt ich den Punkt, von wo es keinen Weg mehr zurück gab. Nach Jahren psychischer Qualen, Verhaltensprobleme, tiefen inneren Kämpfen und meinem eigenen rebellischen Weg wurde ich jetzt ein Krimineller, der ich offensichtlich immer werden sollte.
Super spannend, einfach alles aus seiner Perspektive.
Total. Also das hat mich an diesem Fall auch so fasziniert und ich habe mich so gefreut, als ich diesen Brief gefunden habe, weil es mal ein komplett anderer Einblick ist in die Psyche von jemandem, weil es ist, glaube ich, immer super einfach, jemanden abzustempeln, boah, der war einfach gaga und irgendwas hat da nicht gepasst. Aber er war ja schon sehr reflektiert. Er hat ja schon irgendwie gemerkt, was da los ist. Und mit diesen Taten, beziehungsweise dass er jetzt ein Krimineller ist, hat er tatsächlich auch gemeint, dass er seine ersten Taten begangen hat. Mhm. Und das war auch der erste Versuch, jemanden umzubringen. Und ich will noch ganz kurz darauf eingehen, dass er, als er das mit seiner Mutter rausgefunden hat, beziehungsweise mit seinem Vater, der ja dann quasi nicht mehr da war, mit seinem Erzeuger. Kannst du dich noch an Bundy erinnern, dass der auch so ein ganz einschneidendes Erlebnis mit seiner Ex hatte, wo dann das Morden angefangen hat?
Ja.
Ich glaube, so war es hier auch. Also es ist auch von Gutachtern quasi so ein bisschen als der Wendepunkt bestätigt worden. Der war so in der identitären Krise, dass er mit seinem Vater, mit seiner Mutter, mit der Adoption, mit dem Verlust seiner Adoptivmutter nicht mehr klarkam.
Es war alles viel an Input.
Es hat geklickt und dann war es die Lösung, okay, jetzt ist alles schon zu spät,
jetzt
ist
los.
Es egal, ganz genau. Und zwar hat er die erste Tat auch tatsächlich am Heiligen Abend 1975 verübt. Also auch irgendwie schon ein bedeutsamer, auch wenn er jüdisch war und der Heilige Abend ja jetzt nicht ganz so viel damit zu tun hat dann, aber schon ein sehr bedeutsames Datum, oder? Da hat er nämlich zum allerersten Mal versucht, jemanden abzustechen. Und zwar hat es eine junge Frau getroffen in der Bronx, die gerade aus dem Supermarkt kam. Also nichts darauf hindeutete, dass sie vielleicht in Gefahr ist oder jetzt irgendwas Schlimmes passiert. Der hat ja mit einem Jagdmesser zweimal von hinten in den Rücken gestochen. Und ich habe das schon ganz oft gehört, dass Leute das oft gar nicht mitbekommen, wenn sie wirklich angestochen werden. Und bei der war das auch so, die hat sich umgedreht, sie hat irgendwie was im Rücken gemerkt, dreht sich um und sieht Berkowitz mit diesem riesigen Jagdmesser vor ihr stehen, hat völlig angefangen zu schreien, hat ihm die Einkäufe vor die Füße geschmissen und das hat ihn irgendwie so verstört und er war da nicht darauf vorbereitet, dass er sie umgedreht hat und einfach weggelaufen ist. Also in dem Moment war es einfach zu viel für ihn. Er wusste in dem Moment nicht, okay, das war jetzt nicht wie geplant, also hat er es nochmal probiert. Kurze Zeit später hat er dann eine 15-Jährige attackiert, Michelle Foreman, war nicht weit weg. Und auch die hat sich nach Kräften gewehrt und Berkowitz musste wirklich mehrfach auf das Mädchen einstechen. Und trotz des heftigen Widerstands hat er nicht verstanden, wieso ist es jetzt nicht wie im Film? Wieso steche ich die jetzt nicht ab, die fällt um und es ist vorbei? Also das war für ihn so ein kompletter Schlüsselmoment. Hat er wieder Panik bekommen, ist weggelaufen. Und Michelle hat sich dann noch auch vor die Haustüre ihrer Eltern geschleppt und wurde dann da entdeckt und die hat auch überlebt, also genauso wie die erste Frau.
Gott sei Dank.
Ja, aber also beide Mordversuche eigentlich kläglich gescheitert und ich glaube, er war da nicht drauf vorbereitet. Er hat sich wirklich nicht gedacht, dass es so schwierig ist, jemanden umzubringen. Und was noch ein ganz krasser Sidefact ist, beide Morde konnten davor nie Son of Sam zugeordnet werden. Es war erst später, als es gestanden hat, dass sie das überhaupt mit ihm in Verbindung brachten, weil er später ja für seinen Revolver bekannt war, dazu kommen wir noch, aber hatte keiner auf dem Schirm. Und ich habe noch was ja ganz Interessantes gefunden, er hat über diese Taten ausgesagt, dass es ihm zu viel war, dass die Frauen so gekreischt haben, dass die um sich geschlagen haben, also dass die nicht einfach zu Boden gefallen sind und dann tot waren, was bilden die sich eigentlich ein?
Ja.
Dass er selbst über und über mit Blut war, das hat ihm auch überhaupt nicht gefallen. Also
so war es aber auch.
Es war ihm alles zu, es war nicht nach seinem Geschmack. Also es war, hat...
Na gut, wenn er dieses typische Film-Szenario vor Augen hatte, schon klar.
Was ja auch total Sinn macht, wenn du immer siehst, wie in Filmen solche Morde gehandhabt werden. Da drückt jemand zwei Sekunden den Hals zu und die Person ist tot. Ne? Also es ist ja ganz weit weg vom realen Leben. Auf jeden Fall hat diese... auch Schlüsselerfahrung, würde ich jetzt mal sagen, dazu geführt, dass er sich eine Schusswaffe zugelegt hat. Mhm. Also ich glaube, das war der nächste Step. Okay, mit dem Messer funktioniert es nicht. Das ist einfach irgendwie ein Durcheinander und es ist nicht schön. Also hat er sich einen Revolver zugelegt. Und zwar war das der berühmt-berüchtigte Revolver, der 44 Bulldog Charger Arms. Also es ist, ja, der 44er halt. Also egal, was man mit Son of Sam liest oder wann man 44er hört, finde ich, denkt man immer an diesen Fall. Und das wurde dann schlussendlich dann auch wirklich zu seinem Erkennungsmerkmal.
Okay.
Und das hat ihn dann dazu animiert, dass am 29. Juli 1976 im Stadtteil Pelham Bay in der Bronx der erste Mord passiert ist. Und zwar war das im Norden von New York. Jody Valentine, die war 19, und Donna Loria, die war 18, hatten den Abend zusammen in der Diskothek verbracht, die hieß Peachtree. Und danach fuhr Jody Donna nach Hause, also so wie das halt Freundinnen und Freunde ganz oft machen. Die hat gemeint, um 1 Uhr nachts, komm, ich bring die noch nach Hause. Sie hat auch um 1 Uhr nachts dann direkt vor Donnas Hauseingang geparkt. Also wirklich, sie hatte nur noch wenige Meter bis zur Haustüre. Und jeder kennt das, die beiden sind halt noch ein bisschen sitzen geblieben im Auto und haben gequatscht. Wir beide haben das
wie
auch
wir immer
so oft gemacht. Und es war sogar so, dass Donnas Vater mal kurz vorbeikam, weil der kam zu der Uhrzeit auch nach Hause, hat mit den beiden Mädels noch gesprochen und ist dann rein. Also Sie hat dann gesagt, ich komme gleich rein. Er soll schon mal vorgehen. Und nach 10 Minuten ungefähr haben sich die beiden dann auch verabschiedet. Also dann waren die fertig, haben sich verabschiedet und Donna ist ausgestiegen. Und in dem Moment, als sie die Beifahrertür öffnen wollte und aussteigen wollte, ist ihr ein Mann aufgefallen. Der Mann, der kam relativ zügig von der Rückseite des Wagens auf die beiden zu. Und Jody hat sich in dem Moment auch noch umgedreht, weil oft ist es so, es reicht ja schon, wenn du siehst, dass eine Person woanders hinguckt, guckst du automatisch auch in diese Richtung. Hat sich instinktiv umgedreht und hat in dem Moment noch gesehen, dass dieser Mann gerade eine Pistole aus einem Papierbeutel rausholt, ganz komisch so ein bisschen in die Hocke geht und einfach anfängt zu schießen. Der hat einfach das Feuer auf diesen Wagen eröffnet. Und hat drei Schüsse abgefeuert. Der erste Schuss war sofort tödlich für Donna, also was sehr tragisch ist. Der zweite hat Jody in den Oberschenkel getroffen und der dritte hat das Auto komplett verfehlt. Ja, und ohne etwas zu sagen, hatte sich der Mann dann einfach umgedreht und ist davongelaufen. Jodys Verletzung war relativ harmlos, wie gesagt, es hat den Oberschenkel getroffen und die Polizei hat sie eigentlich relativ schnell vernehmen können, was ja in so einem Fall dann super wichtig ist, ne? Personenbeschreibung von ihr war damals weiß mit auffällig heller Gesichtsfarbe, etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, 75 Kilo schwer und lockiges, dunkles, kurzgeschnittenes Haar. Also das war die erste Täterbeschreibung von Son of Sam, wusste damals ja aber noch niemand. Und der Vater von Donna, weil der ja eben eigentlich am Tatort noch kurz vorher vorbeigekommen ist, also weil er ja in sein Haus wollte, hat sich dieses Phantombild angesehen und hat gesagt, dass 10 Minuten bevor die Schüsse gefallen sind, ist ihm auch so ein kleiner Kompaktwagen aufgefallen in Gelb, der ungefähr 20 Meter hinter Jodys Auto geparkt hat. Warum der aufgefallen ist, weiß ich. Mir wird es wahrscheinlich nicht auffallen. Ich könnte dir das nicht sagen. Eine der drei Patronen, die eben abgefeuert wurden, konnten von der Polizei auch sichergestellt werden, weil die kaum verformt waren. Also das ist immer so ein ganz wichtiges Indiz, ne? Ballistisch gesehen, dass du was mit denen anfangen kannst. Genau. Die gingen dann auch ins ballistische Labor und die fanden eben heraus, dass es eine Kugel vom Kaliber 44 Special war, die mit einem Revolver der Marke Bulldog Charger Arms abgefeuert worden war. Und das Spannende an der Geschichte ist, dass der Hersteller Charger Arms diesen stupsnasigen Colt, also es war schon ein besonderer, es war jetzt keine so 0815 Waffe, war eine Spezialanfertigung, die eigentlich für Flugsicherheitsbegleiter, also sogenannte Sky Marshals, entwickelt worden ist. Die hatte ein paar Besonderheiten, diese Waffe, und die macht es irgendwie zu so einem besonderen Stück. Also es ist jetzt nicht das Gewöhnlichste der Welt, dass es jetzt irgendwie jeder hat, selbst in einem Land wie Amerika, wo einfach jeder eine Waffe hat. Der Revolvertrommel hat lediglich 5 Patronen statt üblichen 6 gefasst, also das war schon mal der erste Unterschied. Und der war für den Nahbereich gedacht. Und jetzt kommen wir wieder zu den Sky Marshals. Der hatte aus kurzer Distanz eine super gewaltige Schusskraft. Wenn du aber mehr als 5 Meter von deinem Ziel entfernt warst, hat er eindeutig an Präzision und Durchschlagskraft verloren. Liegt daran, weil die eben für Sky Marshals gemacht worden sind. Das heißt, Polizisten oder Beamte, die bewaffnet in einem Flieger sitzen. Und sobald du in einem Flugzeug schießt, ist das ja total schrecklich, weil du kannst, wenn du die Außenwand des Flugzeugs triffst, dann geht das ganze Ding down.
Ja, natürlich.
Ne? Also, und diese Waffe wurde nur dafür angefertigt, dass du quasi eine Bedrohung oder eine Person, die eine Gefahr darstellt,
auf kurze Distanz
in einem Flugzeug, was ja ein super Setting für sowas ist, sofort ruhigstellen kannst oder eben erschießen kannst. Deswegen war das so ein ganz krasses Detail, also dass es genau diese Waffe war, weil die gab es auch noch nicht lange, die war erst 3 Jahre im Handel, diese Waffe, und bisher hatten nur wenig Tausende ein Exemplar davon gekauft. Also eigentlich war das ein sehr gutes Indiz, um den Killer eben zu stoppen. Und erinnerst du dich daran, was Jody über die Haltung des Schützen gesagt hat?
Ja, runtergebeugt in Hocke, oder?
Genau, er ging in die Hocke. Und das hat die Polizisten super hellhörig werden lassen,
weil
das nämlich eine Schusshaltung ist, die man eigentlich in der Polizeischule lernt.
Mhm.
Also war der Schütze entweder ein Vollprofi, ne? Entweder aus dem privaten Sektor oder so, oder vielleicht sogar ja ein Cop.
Gut, gut, gut.
Ja. Und da die Polizei aber bis heute ja nicht so gut darin ist, sich selbst zu hinterfragen oder Machtmissbrauch vielleicht mal aufzuklären, gingen sie stattdessen von einer ganz anderen Theorie aus. Also die haben das wieder super schnell verschmissen, diese Theorie, sondern haben sich gedacht, okay, vielleicht lag es ja an Donna. Vielleicht war das ein gezieltes Attentat auf Donna, weil die irgendeinen Liebhaber verschmäht hat oder mit irgendjemand Streit hatte. Also sie gingen eigentlich von so einer Beziehungstat aus.
Mhm.
Haben dann auch den kompletten Hintergrund von ihr durchleuchtet, war aber nichts. Na, also es gab niemanden, der irgendeinen Groll gegen sie hegte, geschweige denn so weit, dass man sagen
dass
könnte,
jemand mehr schießt.
Genau, genau. Dann, zweite Theorie, auch, ich will jetzt nicht sagen super klassisch für die Polizei, aber Mord mit Mafia-Hintergrund. Und zwar ging sie jetzt davon aus, dass Donna Loria vielleicht einer Verwechslung zum Opfer gefallen ist, weil es eine Warnung an die Familie sein könnte. Jetzt sind wir wieder bei der Mafia. Da in dem Wohngebiet, in dem die Familie gelebt hat, eine Menge Italo-Amerikaner gelebt haben. Natürlich. Also was könnte es denn dann anderes sein als die Mafia? Und dadurch, dass sie selber italienische Wurzeln hatte, haben sie sich da irgendwie total verzettelt in dieser Theorie. Und jetzt kommt's, der Vater war auch noch Mitglied der berühmt-berüchtigten Gewerkschaft der Transporterarbeiter sowie eine Menge anderer Mafiosi. Also das heißt, er war halt zufällig, hat auch noch genau in dieses Klischee reingepasst, dass er ja in einer Gewerkschaft ist. Also es war quasi wieder ein Vorurteil der Polizei und die Ermittler und die Beamten stellten dann quasi ihren Vater unter Verdacht, dass der Mitglied der Cosa Nostra sei, also Mafia, und haben sich dann irgendwie da total verzettelt und im Endeffekt hat es zu gar nichts geführt, weder zu einer Festnahme noch zu irgendwas anderem. Das Einzige, was er geschafft hat, dass die Familie des Opfers, die ja eh schon schwer genug zu knabbern hatten, einfach eine Stinkwut auf die Polizei hatten.
Mhm.
Was ja absolut verständlich
nachvollziehbar
ist,
ja.
Wenn du dein Kind beerdigen musst und dann musst du dich aber noch dafür rechtfertigen, dass du es nicht warst. Also absolute Vollkatastrophe. Ja, und zeitgleich hat sich Berkowitz, glaube ich, ziemlich gefeiert und hat seinen Erfolg genossen. Und weil das so gut funktioniert hat, hat er am 23. Oktober 1976 gleich noch mit zugeschlagen.
Wieder Mädels?
Ja, diesmal überfiel er ein junges Pärchen im Stadtteil Flushing im Bezirk Queens. Auch ganz wichtig, Queens später, kommen wir noch dazu. Die 18-jährige Rosemary Keenan und der 20-jährige Carl Denaro waren gerade in Carls Wagen zugange, sage ich jetzt mal. Ne? Also die haben hat ein bisschen rumgemacht. Es war 2 Uhr nachts, die beiden waren vorher nämlich schon unterwegs in einer Bar und haben sich dann abgeseilt, um in so eine extra unbeleuchtete Gasse halt einfach. Das war da waren nur Reihenhäuser, also es war sehr überschaubar. Und die beiden haben da halt rumgeknutscht. Und aus dem Nichts ist dann auf einmal die Scheibe des VW-Käfers, in dem sie saßen, zersprungen. Und sie wussten eigentlich überhaupt nicht, was passiert ist. Du warst gerade in ganz anderen Dingen. Die Scheibe zerspringt. Und wirklich geistesgegenwärtig haben die sofort den Motor angemacht und sind weggefahren. Also wie die Irren sind die da davongerast. Und wieder zurück in diese Kneipe, in der sie vorher waren. Da waren sie ja mit Freunden. Und als sie dort ankamen, waren sie total aufgeregt. Und erst die Freunde haben dann bemerkt, okay, Karl, du blutest irgendwie ganz schön stark aus dem Kopf. Du hast da eine Wunde.
Ach du Scheiße.
Also haben die den sofort ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht, um dann festzustellen, dass eine Kugel im Kopf von Karl steckt, das mittlerweile bis ins, die mittlerweile bis ins Gehirn vorgedrungen war. Also es war sofort Not-OP, Mordsbohai, und zum Glück hat das überlebt. Also er hat wirklich Glück im Unglück gehabt. Also dass du das nicht merkst, dass du eine Kugel im Kopf hast, ist schon heftig, wirklich krass.
Ne? Ja.
Wirklich krass. Bis auf eine Platte hat er quasi keine Schäden davon getragen. Und Rosemary hatte auch richtig Glück, weil das Einzige, was sie hatte, waren so ein paar Schnittwunden oberflächlich von den Glassplittern, als eben die Scheibe zerberstet ist.
Oh, da hatten sie aber echt Dusel.
Richtig Dusel. Also wenn du dir das mal überlegst, dass du eine scheiß Kugel im Kopf hast.
Und da wegkommst.
Also alleine die Tatsache, dass du einen Kopfschuss überlebst, ist schon 1 zu 100. Ist doch Wahnsinn, oder?
Voll, da hatten sie den ein oder anderen Schutzengel.
Durchaus. So, auf jeden Fall hat die Polizei dann festgestellt, dass der Täter mindestens 3 Schüsse auf den VW-Käfer abgefeuert haben muss. Also das konnten sie anhand der Kaliber, anhand der Patronenhülsen quasi sagen. Ermitteln. Der Schütze hatte eine Munition vom Kaliber 44 benutzt. Kennen wir doch. Genauer das ließ sich aber nicht sagen, weil die Projektile zu sehr verformt waren. Und das ist jetzt genau wieder der Punkt, den wir vorher hatten. Die waren nicht verformt, dann konnte man quasi die Pistole bestimmen. Hier war das nicht der Fall. Das hat dann dazu geführt, dass im Oktober 1976 absolut keine Verbindung zu dem Mord in der Bronx hergestellt worden ist, also zu Donna. Die haben halt einfach gemeint, das sind 2 komplett unterschiedliche Sachen. In dem Fall dann wahrscheinlich auch noch nicht verwunderlich. Ich glaube, da hat es damals schon oft in New York an verschiedenen Ecken mal gescheppert und ist mal was passiert. Von daher noch nicht verwunderlich, dass es vielleicht keinen Zusammenhang gab. Auch in dem Fall wurde das Umfeld des Pärchens natürlich wieder erstmal untersucht. Das übliche Standardprozedere, allerdings absolut ergebnislos. Also sie konnten den beiden nicht sagen, warum da jemand auf sie gefeuert hat. Und auch hier wieder Berkowitz, super fein raus, ne? Es gab ja nichts. Also es war ja, das ist ja nicht mehr was in der Zeitung gestanden. Und er wusste ja auch nicht, dass die beiden das überlebt haben. Also er hatte ja keine Ahnung. Und am 27. November 1976 wollte er das dann unbedingt wiederholen, weil wie gesagt, bis dato lief es ja relativ gut für ihn.
Ist gut weggekommen.
Genau. Und dieses Mal hat die Teenager Donna DeMassi mit 16 und Joanne Lomino, 18, getroffen. Die beiden waren in Manhattan im Kino, haben sich einen Film angeguckt und danach sind sie dann auch wieder mit der Bahn zurück nach Queens gefahren. Da haben sie nämlich gewohnt bei ihren Eltern. Haben dann auf dem Weg auch noch Freundinnen getroffen, wollten aber doch relativ zügig heim, was schon relativ spät war. Und Donna begleitete dann die Joanne auch noch bis vor die Haustür. Also auch so, wie man das kennt, ne? Die beiden haben dann noch ganz kurz vor der Tür so ein bisschen geredet, relativ leise, weil man will ja niemanden stören. Und in dem Moment, als sie sich eigentlich schon verabschieden wollten, bemerken sie einen Mann von der anderen Straßenseite auf sie zukommen. Und er sagt noch, während er geht, könnt ihr mir sagen, wie man am besten zu? Und er beendet den Satz nicht. Stattdessen zückt er einen Revolver aus der Jackentasche und schoss beide Mädchen nieder. Danach feuert er dann weitere Kugeln aufs Gebäude ab, also wirklich gezielt aufs Gebäude, nicht auf die 2 Mädchen. Die lagen ja schon am Boden und lief dann weg. Und die Schüsse, ich meine, das ist ja auch laut, ne?
Ja.
Haben den Nachbarn alarmiert. Der trat dann vor die Tür, also der wollte nachgucken, was da passiert. Und der ist dann fast ja, in den Mann reingelaufen, der da eben vorbeigefetzt ist. Und den Mann hat er beschrieben als jungen, blonden Mann mit Pistole in der Hand. Ich glaube, ich wäre nicht vor die Tür gegangen, wenn es da Schüsse gegeben hätte.
Ich hätte höchstens vom Fenster rausgeschaut. Ja.
Beide Opfer haben überlebt, glücklicherweise. Donna hat es am Hals erwischt, aber das Geschoss hat alle lebenswichtigen Gefäße und auch den Halswirbel verfehlt, was ihr großes Glück war. Joanne hat es härter getroffen, tatsächlich, deren Wirbelsäule ist in Mitleidenschaft gezogen worden und die ist bis heute querschnittsgelähmt.
Im Rollstuhl dann, die Arme.
Ja, beide konnten aber noch erkennen, als er eben, ich meine, er hat sie ja auch angesprochen, auch wenn er den Satz dann nicht vollendet hat, dass er eine auffällige Hose in Tarnfarben getragen hat. Also, das ist ihnen aufgefallen. Und jetzt kommt auch in diesem Fall wieder keinerlei Zusammenhang mit den vorherigen Morden oder mit den vorherigen Taten. Es ist der Polizei einfach nicht aufgefallen.
Obwohl es ja eigentlich zu der Zeit machbar gewesen wäre.
Absolut. Die Patronen wurden natürlich auch wieder analysiert. Ich glaube, das war damals einfach das Standardprozedere der Polizei. ja, die waren zu sehr wieder verformt, um auf diese verwendete Tatwaffe zurückzuschließen.
Auf die 44er. Hm.
Genau, also konnte wieder keiner sagen. Aber immerhin haben die beiden den ja gesehen. Also ja. Das heißt, es gab wieder eine Täterbeschreibung. Und dieses Mal auch eine Phantomzeichnung. Diese Phantomzeichnung hat später aber für Verwirrung gesorgt, weil der abgebildete Täter hatte wirklich gar nichts, gar nichts optisch mit dem Mann zu tun, den Jody beschrieben hatte. Also auch hier wieder keine Übereinstimmung, kein Muster, waren quasi drei verschiedene Taten. Der nächste Mord hat sich dann wieder nach Mitternacht ereignet und diesmal war es Queens. Mhm. Getroffen hat es die 26-jährige Christine Freund und den 30-jährigen John Deal. Auch die hatten quasi Date Night, Pärchenabend vom 29. auf den 30. Januar 1977 und waren zuerst im Kino. Die haben sich Rocky angeschaut, hatten einfach einen schönen Abend, haben sich danach noch in einem Lokal was zu essen geholt und wollten dann eigentlich in die Disco. Also das war so der Abend, die Abendgestaltung und der Abendplan. Und die beiden saßen schon in seinem Pontiac Firebird, übrigens ein sehr schönes Auto. Und John hat aber den Motor noch warm laufen lassen, damit das Ding halt funktioniert, weil es hat an dem Abend oder in der Nacht minus 10 Grad gehabt. Also es war relativ, relativ frisch.
Können wir auch ein Lied von singen, ne? Die letzten Wochen so.
Durchaus. Und gegen 0.40 Uhr dann einfach unvermittelt wieder drei Schüsse in der Nacht. Mhm. Die beiden saßen in diesem wunderschönen Auto, haben darauf gewartet, losfahren zu können. Es fallen Schüsse, jemand feuert durchs Beifahrerfenster in den Wagen hinein. Und John war noch so geistesgegenwärtig und hat Christine mit in den Fußraum gezogen. Weißt du, er hat sich quasi über sie schon geschmissen.
Sehr gut, ja.
War allerdings leider schon zu spät, weil Christine starb noch in derselben Nacht. Der erste Schuss hat sie voll an der Schläfe erwischt.
Wie tragisch. Es ist bei allen schlimm, aber du hast ein schönes Date, einen schönen Abend mit deinem Partner, deiner Partnerin und dann passiert sowas.
Ja, und vor allem, wenn du, glaube ich, noch die Intuition hast, hey, ich helfe dir jetzt, ich save uns jetzt. Ja. Und dann ist es aber schon passiert. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und John konnte absolut keine Angaben machen, weil es für ihn eben so unvermittelt kam. Mhm. Es gab auch sonst keine Augenzeugen. Also so wie es vielleicht in den vergangenen Taten war, dass irgendjemand irgendwas gesehen hat, war es hier einfach 0,0. Allerdings waren zwei Projektile verfügbar, die nahezu unversehrt waren. Und das war eine sehr, sehr große Hilfe, weil ballistische Untersuchungen eben, wie schon gesagt, das war das Prozedere, eindeutig belegen konnten, okay, Tatwaffe war auf jeden Fall eine 44er Bulldog Charter Arms. Und weil das eben, wie vorher erwähnt, eine so ungewöhnliche Waffe war, wurde ein Techniker im Labor stutzig. Mhm. Der hat nämlich gemeint, ey, das hatten wir doch schon mal und das ist noch gar nicht so lange her. Und dann endlich ist es passiert, dass der ungelöste Mord vom Juli mit dem jetzt quasi in Verbindung gebracht worden ist. Und es war quasi die erste Zusammenführung, dass man gesagt hat, okay, es könnte sich um denselben Täter handeln. Sie konnten nicht nachweisen, dass der Mord mit derselben Waffe passiert ist, aber eben weiß eine 44er Charger Arms, weil es war, das passiert sonst nicht. Also haben sie tatsächlich die Ermittlungen aufgenommen und wurden dann ein bisschen misstrauisch und haben gemeint, okay, wir müssen uns jetzt tatsächlich erstmal alle ungelösten Mordfälle angucken, die vielleicht mit einer 44er begangen worden sind. Also haben die erstmal alles aufrollen müssen, sich alles anschauen müssen. Und so stießen sie dann auf die Mordversuche an Carl Denaro, Rosemary Keenan, Donna DeMasi und Joanne Lumino. Also so, was wir alles vorher schon hatten. Auf einmal fiel der Groschen, ne? Also dann war es klar, okay, wir haben es hier mit einem Serienmörder zu tun oder mit jemandem, der einfach Amok läuft. Und dadurch, dass die Täterbeschreibung sich aber ja in vielen Sachen so widersprach, wir hatten das ja vorher schon, gingen sie nicht von mehreren Tätern aus, sie blieben dabei. Also es muss einer sein und blieben da Gott sei Dank am Ball, weil stell dir mal vor, es wär anders gekommen und die hätten das alles anders zugeordnet. Okay. Also, dann der Iststand, was haben die damals gewusst? Die Opfer waren immer paarweise unterwegs, hatten wir, egal ob es jetzt Freundinnen waren oder Pärchen. Liebespärchen, ganz egal, die waren meistens zu zweit. Es war immer kurz nach Mitternacht oder in der Nacht. Mhm. Dreimal hatte der Täter auf Menschen geschossen, die in einem Auto saßen.
Ja.
Und einmal, also bei Donna DeMasi und Joanne Lumino, Die standen ja auf einer Verandatreppe. Also das heißt auch eigentlich, sie konnten nur in eine Richtung und in der Richtung stand er. Die waren eigentlich auch relativ eingepfercht. Mhm. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, wo willst du denn hin? Entweder Angriff nach vorne, aber es gibt keine Flucht nach hinten, weil da ja die Hausmauer bzw. die Türe ist. Und das würde dann wieder Sinn machen wegen dem Waffentyp. Weil du erinnerst dich, ne? Aus kurzer Distanz, die Leute können nicht aus.
Maximal 5 Meter.
Dann ist es sehr präzise. Also ist es vom Tathergang und von dem Muster ja eigentlich schon sehr gleich. Also er sucht sich eigentlich Menschen aus, die keinerlei Chance haben, ihm zu entkommen. Und was noch sehr auffällig war, dass seine primären Opfer optische Auffälligkeiten hatten. Donna, also Donna Loria und Donna DeMasi, Joanne Lumino und Christine Freund hatten allesamt dunkles Haar. Und im Fall Denario Keenan, das ist andere Liebespärchen, hat er anscheinend den Karl, also ihn, vom Aussehen her fokussiert, weil es gab quasi die Auswertung der Schussspuren, weil der zu dem Zeitpunkt langes, dunkles Haar hatte, während Rosemary eine Kurzhaarfrisur trug. Also ich glaube, der hat einfach Mann und Frau vertauscht. Verrückt,
spannend.
Oder?
Total.
Aber es wird total ins Muster passen. Und daraufhin, weil das dann eben irgendwie schon so ein Punkt war, okay, es gibt sehr viele Übereinstimmungen. Mhm. Es waren die 70er. Scheiße, das war das Jahrzehnt der Serienmörder, also das war Mitte der 70er, also man könnte dann schon drauf kommen, so vielleicht gibt es das jetzt hier bei uns auch. Deshalb gründete die Polizei ein 16-köpfiges Sonderkommando und Berkowitz bekam damals den Namen von der Polizei, weil du brauchst ja immer irgendwas, nach was du suchst, den Namen 44 Kaliber Killer.
Passt, ja.
Also von daher, deswegen jeder, der heute von der 44 Kaliber spricht, bringt es irgendwie immer automatisch in Verbindung mit Son of Sam. Die zwei unterschiedlichen Phantombilder und Beschreibungen wurden dann veröffentlicht. Also es war ja schon ein bisschen konträr. Aber sie dachten sich, okay, lieber posten wir beide, bevor wir das, also lieber drucken wir beide, sage ich schon Post. Lieber drucken wir beide ab, bevor eins falsch ist. Ne? Also von daher haben sie beide abgedruckt und der Fall hat instant nationale und internationale Hysterie ausgelöst. Ne? Also die Leute waren irgendwie total interessiert. Was ist da los? Und auch der Name 44 Kaliber Killer, also das hatte schon sowas. Ne? Und dann auch noch New York und so, also schon sehr spannend. Und am 8. März 1977 gab es einen Stilbruch von Berkowitz.
Was ist passiert?
Er ist vom Muster abgewichen, indem er um 19.30 Uhr, also schon mal außerhalb seiner eigentlichen Tatzeiten, eine einzelne Frau ausgewählt hat.
Mhm.
Und die waren ja normalerweise sonst auch immer im Duo unterwegs, ne? Seine Opfer. Und dieses Mal hat es die 19-jährige Virginia Voskerichian getroffen. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Der Tatort selbst lag nur wenige hundert Meter von einem Ort entfernt, wo der letzte Mord passiert ist. Es hatte nichts Zufälliges. Und auch total verrückt, der hat die wirklich auf offener Straße hingerichtet. Mitten auf der Straße kaltblütig erschossen. Und das wirklich Schlimme ist, dass die nicht weit von ihrer Wohnung entfernt war. Also die hätte nur noch ein paar Meter gehabt und dann wäre die eigentlich, in ihrem Zuhause gewesen. Aber auf dem Bürgersteig kam mir dann eben Berkowitz entgegen. Ohne irgendwas zu sagen, hat der Mann einfach eine Waffe aus der Jackentasche gezogen. Und das Krasse ist, sie hatte noch Bücher von der Universität in der Hand. Die hat sie sich noch vors Gesicht gehalten. Aber wir haben es vorher gehabt, eine krasse Durchschlagskraft. Ging durch und auf der Stelle tot. Also Kopfschuss. Wirklich,
ja,
wirklich hingerichtet auf der Straße. Und kurz nach dem Schuss, also das musst du dir auch mal vorstellen, das war ja auf offener Straße, ist ein Anwohner um die Ecke gebogen. Der ist fast in den Rhein gerannt. Also der Berkowitz ist dann losgerannt und der Augenzeuge hat ihn als Junge betitelt, Alter zwischen 16 und 18, also auch total verrückt irgendwie, mit Strickmütze ausgestattet. Wie gesagt, hat ihn fast umgerannt und hat ihn einfach nur noch beschrieben als leicht untersetzt und kräftig. Also passt auch, aber ich finde es krass, wie oft dieses Alter variiert bei Berkowitz.
Völlig daneben, ne? Vielleicht spielt es eine Rolle, war er Bartträger?
Nee, der war immer glatt rasiert. Siehst du auf dem einen Bild auch, eigentlich immer glatt rasiert.
Als junger Mann, ja. Nur im Alter hat er dann
so ein bisschen einen Schnauzer. Genau. Auf jeden Fall gab es dann auf diese Hinrichtung auf öffentlicher Straße, gab es dann natürlich eine Pressemitteilung des damaligen Bürgermeisters. Und es wurde bekannt gegeben, dass der Killer eben nur mit einer 44er geschossen hat. Mhm. Also das war quasi so der, ja, der erste, obwohl es ja schon durchgesickert war. Aber es war so ein öffentliches Statement. Und in dem Zuge hat er eben auch bekannt gegeben, dass es eine Sondereinheit gibt. Und die Sondereinheit, die ja schon aktiv war, wird jetzt auf 30 Ermittler aufgestockt. Und diese SOKO hatte den Namen Operation Omega. Also gibt es ja immer, dass die bestimmte Namen haben.
Ja.
Und später mit der Zeit, weil es hört ja nicht auf, stieg die Anzahl der Beamten sogar auf 50. Und am Ende, also wenn wir später zum Ende der Geschichte kommen, waren es sogar 300 Personen. Also 300,
Wahnsinn.
Die in der Operation Omega quasi mit involviert waren.
Also abgefahren, 300 Mann.
Deswegen sage ich, er hat eigentlich ganz New York außer Gefecht gesetzt. Es hat nämlich dazu geführt, dass 28.000 New Yorker Polizisten und Polizistinnen im gesamten Stadtgebiet ständig in erhöhter Alarmbereitschaft gewesen waren. Also die wollten ja auf Biegen und Brechen, wollten die den Kerl ja schnappen. Mhm. Und es gab eine Hotline, alle waren sehr aufmerksam. Jedes Wochenende gab es mehrere Observationsteams mit über 200 Plätzen in der Bronx und in Queens. Da wurde das auch nachgestellt. Also Polizistinnen und Polizisten als Liebespärchen getarnt, im Park, im Auto sitzend. Aber es ist nie dazu gekommen, dass das irgendwie einen Erfolg davongetragen hätte. Ja, so ist es gekommen, dass am 17. April 1977 um 3 Uhr morgens, dass es da erneute Opfer gab. Also bei aller Bemühungen der Polizei war es dann wieder soweit. Dieses Mal war es in der Bronx, nur wenige hundert Meter von der Stelle entfernt, an der Donna Loria im Juli 1976 getötet wurde. Und auch total krass, exakt dieselbe Straße, in der Jodie lebt. Also wie als hätte es, also als...
Es ist markiert als
Scheiß
sein Ort,
New York,
ja.
Es ist riesengroß so und da wäre schon ein krasser Zufall, oder?
Creepy.
Mhm. Ich habe dann auch voll oft drüber nachgedacht, ob er irgendwas mit, stand doch so auf Satanismus und so.
Ob da eine Stelle war.
Ja, oder weißt du, kennst du diese großen Landkarten, wenn da Morde passieren und da gibt es ein großes Pentagramm oder so? Ob er auf das irgendwie scharf war, keine Ahnung.
Und dass er da seine eigene Karte
umsetzen
wollte, ja.
Irgendwie so. Und dann, wenn du das halt alles verbindest, dann gibt es nur diesen Pentagramm. Könnte ja sein. Die Opfer des nächsten Anschlags waren der 19-jährige Alexander Isau und die 18-jährige Valentina Suriani. Auch wieder ein Liebespärchen, auch wieder gerade von einem gemeinsamen Abend nach Hause gekommen. Also das Muster zieht sich wieder durch. Beide saßen wieder im Wagen, ein paar Häuser entfernt von dem Wohnort. Wieder absolut unschuldig, nichts ahnend. 4 Schüsse ins Fahrzeuginnere und tötete damit sowohl Valentina und auch Alexander auf der Stelle. Also so schnell kannst du, glaube ich, gar nicht gucken, wenn da ein Schuss einschlägt. Du bist ja im ersten Moment total perplex. Sehr gruselige Vorstellung. Die Ballistiker haben dann auch bestätigt, dass mindestens 2 der tödlichen Kugeln wieder aus einem Revolver 44 Bulldog abgefeuert wurden. Also auch hier wieder, okay,
passt.
Unser Mann. Was jetzt aber neu war, und jetzt fühle ich mich so ein bisschen wie in der Zodiac-Folge, 3 Meter entfernt vom Fahrzeug, mitten auf der Straße, ein Briefumschlag.
Mhm.
Der Brief war direkt an Captain Joe Borelli, den Leiter der Ermittlungen, gerichtet. Also das war quasi der Einsatzleiter für Project Omega oder Operation Omega. Und der Inhalt des Briefes kam, ja, also ich hab's für uns schon aufgenommen und ich will, dass du das jetzt gleich mal abspielst, aber es war eigentlich schon so ein bisschen eine Androhung an komplett New York.
Das ist er.
Sehr geehrter Captain Joseph Borelli. Es hat mich schwer getroffen, dass Sie mich einen Frauenhasser nennen. Bin ich nicht. Aber ich bin ein Monster. Ich bin der Son of Sam. Ich bin ein kleiner, ungezogener Bengel. Wenn Vater Sam betrunken wird, wird er gemein. Er schlägt seine Familie. Manchmal kettet er mich an die Rückseite des Hauses fest. Sonst sperrt er mich in die Garage ein. Sam dürstet es nach Blut. Zieh los und töte, befiehlt Vater Sam. Hinter unserem Haus liegen ein paar rum, die meisten jung, geschändet und hingemetzelt, ausgeblutet, nur noch Knochen jetzt. Papa Sam hält mich auch auf dem Speicher gefangen. Ich kann nicht raus, aber ich blicke aus dem Giebelfenster und beobachte, wie die Welt an mir vorüberzieht. Ich fühle mich wie ein Außenseiter. Ich ticke auf einer anderen Wellenlänge als alle anderen. Ich bin darauf programmiert zu töten. Um mich aufzuhalten, müssen Sie mich töten. Aufgepasst, Polizisten! Schießt zuerst! Zieht eure Waffe nur, wenn ihr auch bereit seid, mich zu töten. Ansonsten geht mir besser aus dem Weg, weil ihr dann nämlich sterben werdet. Papa Sam ist nun alt. Er benötigt frisches Blut, um sich seine Jugend zu bewahren. Er hat zu viele Herzinfarkte gehabt. Zu viele Herzinfarkte. Oh, meine Pumpe, sie schmerzt zu sehr, mein Kleiner. Am meisten vermisse ich meine hübsche Prinzessin. Sie ruht in unserem Damenflügel, aber ich werde sie bald sehen. Ich bin das Monster, der Belzebub, der mopsige Biffemott. Ich liebe die Jagd, das Herumschleichen auf den Straßen nach Freiwild Ausschau zu halten. Schmackhaften Frischfleisch, denn die Frauen aus Queens sind die hübschesten von allen. Muss dann im Wasser liegen, dass sie trinken. Ich lebe für die Jagd. Das ist meine Bestimmung. Blut für Papa. Sehr geehrter Herr Borelli, ich möchte nicht mehr töten. Nein, Herr Borelli, ich möchte das nicht mehr. Aber ich muss, denn es steht geschrieben, ehre deinen Vater. Ich möchte mich mit der Welt vereinen. Ich liebe die Menschen. Ich gehöre nicht auf diesen Planeten. Schickt mich zurück zu den Yahoos. An die Menschen von Queens, ich liebe euch und ich möchte euch allen ein frohes Osterfest wünschen. Möge Gott euch segnen in diesem und in eurem nächsten Leben. Für den Moment sage ich, auf Wiedersehen und gute Nacht. Polizei, lasst mich noch einen letzten Gedanken in eure Köpfe pflanzen. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Zu deuten als Bang, 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 Bang. Ah. Mit mörderischen Grüßen, Mr. Monster.
Alter Schwede, ich habe richtig Gänsehaut. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Ja, deswegen sage ich, er hört sich später einfach für das ganze Reflektierte, was er da in dem Brief geschrieben hat, da hat er sich einfach nur geisteskrank angehört.
Wahnsinn!
Also in erster Linie so, wer ist Papa Sam? Mhm. Wer ist... Also alleine, dass es sich als der Belzebub und so betitelt. Super weird, super durcheinander, super, ja, abgespaced, oder?
Voll. Also heftig. Richtig, richtig, richtig heftig.
Aber ich fand's auch super spannend. Deswegen, ich habe ganz lange überlegt, ob wir den Brief ganz nehmen sollten. Aber ich fand's so irre und so wirr, dass es ein absolutes Muss war, meines Erachtens. Dieser Brief hatte aber auf jeden Fall zur Folge, dass sofort eine Nachrichtensperre verhängt worden ist. Ne? Also die Polizei wollte auf keinen Fall, dass dieser Brief dann irgendwo in der Zeitung abgedruckt wird.
Ja, weil es völlig verstörend ist.
Ja, und so auch wie bei Zodiac. Ne? Du weißt ja nie, was gibst du jetzt preis, wann gibst du Täterwissen preis, wie kannst du Leute ja dann irgendwie auch damit dran kriegen.
Oder andere, die es kopieren, die animiert werden. Genau. Weiß man nicht.
Genau, ne? Und es war ja wirklich verstörend. Mhm. Einiges, du weißt es selber, wie das ab und zu ist. Manchmal sickert der Presse dann doch irgendwie was durch. Es wurde unter anderem der Name eben Son of Sam genannt, was für mich irgendwie schon ein bisschen komisch war, weil der Brief an sich war ja unterzeichnet mit Mr. Monster. Und oben sagt er ja nur Son of Sam. Schon sehr spannend, wie das dann gleich so seine Kreise gezogen hat. Mhm. Und dass er ja die ganze Zeit von seinem Vater spricht. Ne? Also es, ja. Eigentlich ist es ja so, als würde er ihm dienen, aber man weiß nicht wirklich, dient er jetzt seinem inneren Dämonen oder dient er seinem Vater? Also wie ist es? Und auch, dass er ans Haus gekettet worden ist und dass er nur aus dem Giebelfenster gucken kann und so.
Vor allem, weil er ja doch eher so ein Muttersöhnchen war, im positiven Sinne. Also sehr an seiner Mutter hing.
Voll, aber das, man wusste das ja damals. Es nicht. Ja. Also haben die wildesten Spekulationen bei der Polizei begonnen und unter anderem war eine davon, fand ich auch echt interessant, dass es ja sein könnte, dass sein Vater Herzprobleme hatte, weil er hatte zu viele Herzinfarkte, haben wir ja gehört, der dann in ein Krankenhaus gekommen ist und die Krankenschwester mit langen, dunklen Haaren den Zorn des Sohnes auf sich gezogen hat, weil die sich vielleicht nicht gut um den Vater gekümmert hat. Was dann wiederum wieder passen würde, weil die ersten beiden Opfer, Jody und Donna, Krankenschwester bzw. medizinische, technische Assistentinnen waren.
Oh Gott. Ja. Na gut, aber du greifst natürlich nach allem, was ansatzweise.
Ich glaube, das ist ein super Beispiel für Verschwörungstheorien. Du merkst, dass du aus allem irgendwie einen Zusammenhang finden kannst, wenn du nur lange genug danach suchst.
Auch da gibt's viele. Ja, krass. Abgefahren, wie ging's weiter?
Die Ermittler wollten unbedingt ein Profil der Psyche des Serienkillers, weil sie in den 70ern ja dann auch doch schon irgendwie so ein Ding war, dass man schon verstanden hat, dass das vielleicht wichtig ist. Also haben sie ein Meeting mit 45 renommierten Psychopathen, Psychiatern angeordnet, die tatsächlich 3 Stunden nur über diesen Son of Sam referiert haben. Mhm. Und jetzt kommt's wieder. Ein Kollege aus Deutschland hat das Wort ergriffen und hat mit sehr gebrochenem Englisch erklärt. Aber meine Herren, ich bitte Sie, jedes Mal, wenn er schießt, ejakuliert er. Das liegt doch glasklar auf der Hand. Und das hat eigentlich nur dazu geführt, dass alle in schallendes Gelächter ausgebrochen sind, wo er mit dem Ansatz wahrscheinlich nicht mal so ins Falsche trifft, wenn man sich jetzt mal heute die ganzen Sachen anschaut, also von den ganzen Serienmördern, die Motive, wann war das sexuell motiviert. Also der Ansatz war schon eigentlich gut für damalige Verhältnisse, wurde aber damals überhaupt nicht ernst genommen. Mhm. Also hat das Ganze im Endeffekt zu nichts geführt und nur Dr. Martin Lubin, das war ein angesehener Professor für forensische Psychiatrie, hat den Ermittlern dann wirklich letztendlich geholfen, ein detailliertes Täterprofil anzufertigen. Und am 26. Mai 1977 wurde das dann auch veröffentlicht.
Okay.
Die hatten allerdings einen Hintergedanken, als sie das veröffentlicht haben. Und ich sage dir auch gleich, warum. Sie beschrieben den Mörder nämlich als äußerst neurotisch und unterstellten ihm, unter paranoider Schizophrenie zu leiden. Zudem glaube der Mann offensichtlich ernsthaft daran, von Dämonen besessen zu sein. Mit anderen Worten, der Typ war schwer krank und hatte richtig einen an der Waffe. Das diente eigentlich nur dem Zweck, dass man ihn öffentlich bloßstellt, damit er reagiert. Mhm. Und das hatte man bei Zodiac ja auch schon, dass man sich irgendwie erhofft hat, wenn der jetzt schreibt oder wenn er da nochmal drauf eingeht, kriegen wir irgendwas. Dann wird er unvorsichtig, dann haben wir einen Fingerabdruck. Ne? Also irgendwas. War aber alles scheißegal für Berkowitz. Er hat sich natürlich nicht gemeldet daraufhin. Und in der Zwischenzeit, als dieses Profil erstellt worden ist, wurden auch alle Besitzer der 44er Bulldog überprüft. Kam aber auch nichts raus, weil 56 New Yorker hatten insgesamt offiziell Zugang zu dieser Waffe oder hatten die halt quasi eingetragen. Kam aber überhaupt nichts raus. Überhaupt nichts. Was dann aber kam, war am 30. Mai 1977 ein Brief, tatsächlich, an Jimmy Breslin. Jimmy Breslin sagte jetzt auf Anhieb gar nichts, hat mir auch nichts gesagt. Der war ein Kolumnist der New York Daily News und hatte ausführlich über den Fall Son of Sam geschrieben. Der hat einen Brief bekommen und auf der Rückseite des Kuverts standen mehrere handgeschriebene Worte untereinander. Also es war auch super krass zentriert. Der Verfasser hat sich wahrscheinlich unheimliche Mühe gemacht, es wirklich untereinander zu schreiben. Und was da stand, war Blut und Familie, Dunkelheit und Tod, absolutes Verderben und Punkt 44. Mhm. Und was in dem Brief drin ist, spielst du jetzt mal ab.
Hallo aus dem Rinnstein von New York City, die von Hundekot, erbrochenem, abgestandenem Wein, Urin und Blut überquellen. Hallo aus der Kloake von New York City, die all diese Köstlichkeiten schlucken muss, wenn die Kehrmaschine sie hinwegspült. Hallo aus den Ritzen der Pflastersteine von New York City und hallo von den Ameisen, die in diesen Ritzen hausen und sie sich von dem getrockneten Blut der Toten ernähren, welches in den Ritzen versickert. Jimmy Breslin, ich schreibe Ihnen bloß ein paar Zeilen, damit Sie wissen, dass ich Ihr Interesse an diesen nicht so lange zurückliegenden und abscheulichen 44-Kaliber-Morden zu schätzen weiß. Ich möchte Ihnen auch mitteilen, dass ich täglich Ihre Kolumne lese und sie sehr informativ finde. Sagen Sie mir, Jim, was haben Sie am 29. Juli vor? Ich mag bei Ihnen in Vergessenheit geraten sein. Das schert mich nicht, weil mir nichts an öffentlicher Aufmerksamkeit liegt. Allerdings dürfen Sie Donna Lauria nicht vergessen. Und Sie müssen dafür Sorge tragen, dass die Menschen sie nicht vergessen. Sie war ein sehr, sehr süßes Mädchen. Aber Sam ist ein durstiger Bursche. Er lässt es nicht zu, dass ich das Morden beende, solange er nicht seine Dosis Blut bekommen hat. Sehr geehrter Herr Breslin, denken Sie bloß nicht, dass ich mich zur Ruhe gesetzt habe, nur weil Sie seit einiger Zeit nichts mehr von mir gehört haben. Nein, mehr denn je bin ich hier. Wie ein Geist wandle ich in der Nacht umher, durstig, hungrig, mit nur selten einer Pause gönnend. Erpicht darauf, Sam zu gefallen zu sein. Mir gefällt mein Wirken. Es hat die Leere gefüllt. Vielleicht sollten wir uns eines Tages mal Angesicht zu Angesicht treffen. Vielleicht pustet mich auch ein Bulle mit seiner rauchenden 38er um. Wie auch immer. Sollte mir das Glück beschieden sein, Sie persönlich kennenzulernen, werde ich Ihnen alles über Sam berichten. Wenn Sie möchten, stelle ich Sie ihm auch gerne vor. Sein Name ist Sam, der Schreckliche. Da ich nicht weiß, was die Zukunft bereithält, verabschiede ich mich mit einem Lebewohl. Ich werde Sie bestimmt bei meinem nächsten Auftrag sehen, oder soll ich besser sagen, Sie werden mein Werk zu sehen bekommen. Denken Sie bitte an Miss Lauria. Danke sehr. In Ihrem Blut und aus dem Rinnstein, Sams Schöpfung, 44.
Also grundsätzlich die blumigen Beschreibungen, die oder Umschreibungen hat er gut drauf, ne?
Ich finde, der Brief war sehr, sehr viel akkurater geschrieben und nicht so wirr wie der erste.
Ja.
Und es hatte ja jetzt schon eher was Künstlerisches.
Ja, also gerade am Anfang schon ja, was
mit dem Rinnstein und so.
Genau, also poetisches natürlich nicht im positiven Sinne, nee. Aber Wahnsinn, ja.
Und er hat damit auch nicht abgeschlossen. Ich wollte das nur jetzt selber noch schnell erzählen. Ganz unten, weil er fängt ja immer an oder er fängt einen Brief an und es scheint so, als wäre der Brief vorbei, aber dann ergänzt er immer noch ganz viel. Das war ja im ersten ja. auch schon so. Er hat hier dann zum Beispiel unten noch geschrieben, hier sind ein paar Namensvorschläge, um Ihnen bei der Arbeit auf die Sprünge zu helfen. Leiten Sie sie an einen Inspektor weiter, damit das NCIC damit arbeiten kann, also quasi die Polizeieinheit. The Duke of Death, also der Todesfürst, The Wicked King Wicker, also der abartige Weidenkönig, The 22 Disciples of Hell, die 22 Schüler der Hölle, John Wheaties Rapist and Suffocator of Young Girls, John Wheaties Mädchenschänder und Würger. PS, JB, also der den Brief erhalten hat, bitte benachrichtigen Sie alle Kommissare, die an den Mord arbeiten, sie sollen am Ball bleiben. PS, JB, bitte richten Sie allen Kommissaren aus, die den Fall bearbeiten, dass ich Ihnen viel Glück wünsche. Grabt weiter, haltet durch, denkt positiv, kriegt eure Ärsche hoch, klopft auf Holzsärge, etc.
Es fehlt nur noch See you later, Alligator.
Jetzt kommt noch der letzte Satz. Ich verspreche allen Burschen, die an meinem Fall arbeiten, nach meiner Festnahme ein paar neue Schuhe zu kaufen, wenn ich das Geld dazu auftreiben kann. Unterzeichnet Son of Sam.
Humor hat er, ne?
Humor hat er.
Er findet es schon ein bisschen geil, ne? Dieses Spielen mit der Polizei, sich über sie lustig machen.
Ich weiß nicht, es hat mich so ein bisschen an BTK erinnert, also Dennis Rader, der ja auch immer liebend gern Briefe geschrieben hat, ein bisschen an Zodiac, der ja dann auch mit diesem einen Journalisten ja dann irgendwie ständig so rumgeschrieben hat. Berkowitz ist aber für mich irgendwie so eine andere Nummer, weil er hat auch dieses Mädchen dann quasi so in den Vordergrund, die er am 29. Juli ja umgebracht hat, auf die er so krass eingeht. Der hat die irgendwie so ein bisschen in den Vordergrund gerückt. Und er, keine Ahnung, also ich finde die Ausführung, wie er es macht, also Berkowitz war ja jetzt kein, der hat niemanden abgeschlachtet, der hat niemanden zerstückelt, also weißt du, diese Brutalität, die ist ja sehr distanziert, diese ganze Tat ist sehr distanziert. Er sieht die Person nur aus Namen, es ist absolut egal, wer diese Person ist, außer sie hat eben schwarze, lange Haare und ist weiblich. Aber ansonsten ist es ein sehr distanzierter Mord, eine sehr distanzierte Tatausübung.
Er fasst die Opfer ja nicht mal an.
Ganz genau. Und das ist für mich auf jeden Fall schon nochmal so ein anderes Kaliber, als jetzt ein Ted Bundy oder ein BTK oder ein Gacy. Ja, der hat diese Distanz eben zu seinen Opfern. Findest du nicht auch?
Doch, differenziert ihn auf jeden Fall.
Und irgendwie, also ich will nicht sagen, dass der mir sympathisch ist, aber es liest sich irgendwie schon anders als bei den anderen. Der hat was. Also
ich glaube aber, dass es eben einfach diese Umschreibungen sind.
Wahrscheinlich. Auf jeden Fall, also der catcht mich sehr. Der Fall catcht mich sehr.
Ja,
also das meine ich damit.
Er schaut, ich habe es ja ganz am Anfang, was habe ich gesagt, wie ein Pizzabäcker oder so ähnlich. Er schaut nicht unsympathisch
Nein,
aus. Ganz
gar
im
nicht.
Gegenteil.
Ja, was passiert, wenn man einen Brief bekommt von dem meistgesuchtesten Mann ganz New Yorks? Für die New York Times war das der Jackpot. Der Knüller schlechthin, für die Polizei ein absoluter Albtraum. Also der Brief war quasi jetzt nicht in Obhut der Polizei und konnte das dann mit Nachrichten sperren und so halt ein bisschen leiten. Mhm. Nein, das war halt jetzt bei der Zeitung. Und die hatten natürlich nur noch Dollarzeichen in den Augen, weil sie sich dachten, ey, wenn wir die Ausschnitte dieses Briefes oder wenn wir diesen Brief drucken, dann gehen wir, also dann will jeder eine Zeitung haben. Und dann konnten sie sich aber tatsächlich mit der Polizei, und da war die New York Times Gott sei Dank sehr vernünftig, einigen, dass sie nur Ausschnitte aus dem Brief drucken, sodass man halt immer noch irgendwie Täterwissen in der Rückhand hat, mit dem man dann auch wirklich arbeiten kann, damit man eine tatverdächtige Person dann auch festnageln kann.
Definitiv sinnvoller, ja.
Am Tag der Veröffentlichung mit diesem Ausschnitt hat die Zeitung die größte Auflage aller Zeiten feiern können. 1,1 Millionen Exemplare wurden verkauft.
Sauber.
Jeder wollte wissen, was Son of Sam zu sagen hat. Also auch total krass, oder? Die Hysterie in New York stieg aber natürlich mit diesem Brief. Also so toll, wie das für die New York Times war, dass sie jetzt eine Auflagensteigerung hatte das im anderen Moment ja diesen Side-Effekt, dass absolute Hysterie ausbrach. Das heißt, es haben sich Bürgerwehren gebildet. Unschuldige Männer wurden durch die Straßen gejagt. Die Frauen haben sich die Haare abgeschnitten und blond gefärbt. Also auch super krass. Und ein wahnsinniger Sidefact. Zu dieser Zeit waren blonde Kurzhaarperücken in New York praktisch nicht mehr zu kriegen. Es war ausverkauft und die Firmen kamen nicht mehr mit der Nachproduktion hinterher. Weil einfach alle, die gesagt haben, ich will mir meine Haare nicht abschneiden, haben sich Perücken gekauft.
Ja, weil sie Schiss hatten, dass sie in sein Muster fallen. Ja.
Genau, aber fand ich auch total spannend, dass jemand in dieser Zeit quasi einen Trend prägt, aus so einem schlimmen Grund raus. Also nicht, weil das jetzt irgendwie ein Promi hatte, sondern...
Aber überleg mal diese Angst. Also selbst wenn wir uns unterhalten und sagen, im Dunkeln auf die Straße gehen, ist jetzt nicht ganz so meins, weil du nie weißt, wer draußen unterwegs ist. Aber dann nochmal zusätzlich so eine starke Angst zu entwickeln, dass du sagst, okay, ich knall mir eine Perücke auf den Kopf, damit ich nicht in sein Beuteschema passe.
Verrückt, oder?
Voll.
Ja.
Ja, fühlt sich so surreal an.
Ja. Ja, und alle haben darauf gewartet, dass am 29. Juli, so wie von ihm ja einfach in diesem Brief angeteasert, dass da was passiert. Es war ja dieser Jahrestag und wir wissen, dass Täter sehr gerne an Jahrestagen und so nochmal zuschlagen, aber kam ganz anders. Am 26. Juni nämlich schon verließ die 17-jährige Judy Placido und ihr Freund Sal Lupo gegen 3 Uhr morgens eine Diskothek in Queens. Und ich finde, 3 Uhr ist ja auch so bezeichnend. Hast du schon mal drüber nachgedacht? 3 Uhr, wir haben es ja schon so oft erklärt, was mit 3 Uhr nachts ist. Das
ist die Geisterstunde.
Ob er das auch wusste?
Kann sein, wenn er sich mit Satanismus und Co. ein bisschen auseinandergesetzt hat, gehe ich mal davon aus, dass er es wusste, ja.
Vielleicht hat es noch gar keiner am Schirm gehabt, also wahrscheinlich nicht, aber ich finde es sehr krass. Auf jeden Fall, um 3 Uhr nachts fielen wieder 3 Schüsse, der Täter hat auf den Wagen gefeuert, beide wurden verwundet. Die Verletzungen waren aber in dem Fall harmlos, also es ist nicht viel passiert, hat sie einfach nicht wirklich getroffen. Also auch wieder ein paar Schnittverletzungen, zum Glück. Ne? Und da gab es einen Zeugen und der sah auch wieder einen stämmigen, dunkelhaarigen Mann, der vom Tatort davonlief. Das Paar hatte gar nichts gesehen. Ne? Also die waren total verdatzt und wussten nicht, was los ist. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, ich wäre jetzt nicht die erste Person, die, wenn sowas in meiner Stadt stattfindet, dann um 3 Uhr nachts im Auto sitzen würde. Ja, auf jeden Fall dann, 29. Juli, alle haben drauf gewartet. Weißt du, was passiert ist? Nichts.
Oh, okay.
Nein, gar nichts. Und irgendwie waren alle erleichtert, also was totaler Quatsch ist, weil...
Er ist ja noch draußen.
Er ist noch draußen, aber irgendwie waren alle total erleichtert, dass am 29. nichts passiert ist. Er hat bis zum 31. Juli gewartet, also nur 2 Tage später. Und am 31. Juli eben um 2.35 Uhr, also auch wieder sehr nahe an dieser 3-Uhr-Stunde, wurde Stacy Moskowitz, die war 20, und Robert Violante, der war auch 20, wieder im Auto zum Opfer von Son of Sam. Die beiden saßen im Auto von Robert und die hatten an einer grünen Anlage in Brooklyn geparkt, obwohl er ja eigentlich auch im Brief immer von Queens gesprochen hat. Ne? Auf jeden Fall Brooklyn. 4 Schüsse wurden abgefeuert und beide wurden am Kopf getroffen. Also da hat er relativ gut gezielt. Stacy starb. Und Robert überlebte, aber hat ein Augenlicht verloren, also komplett. Und auf dem anderen ist er auch sehr eingeschränkt. Also das ist schon sehr, sehr bitter. Wird nie wieder in seinem Leben richtig sehen können. Aber weil es eben in so einem Park war, gab es super viele Zeugen. Was da ganz bezeichnend war, dass in dieser selben Reihe, in der die beiden geparkt hatten, nur 3 Parkplätze vor ihnen auch ein Pärchen im Auto saß. Mhm. Also ich frage mich immer noch, warum sitzt ihr denn da immer alle noch nachts in diesen Autos? Aber
vielleicht wussten sie nicht, wohin.
Vielleicht.
Und dann?
Und dieses Pärchen, das eben 3 Parkplätze nur vor ihnen parkte, hätte ja genauso zum Opfer von Son of Sam werden können. Und der Mann hat sich noch, also die haben auch rumgemacht, aber er hat einen kurzen Blick in den Rückspiegel geworfen. Und ich glaube, es kann schon sein, dass du dann schon immer halt öfter deine Umgebung checkst, als vielleicht davor noch, weil du halt einfach schon irgendwie ein komisches Gefühl hast.
Sprechen wir aus eigener Erfahrung.
Korrekt.
Siehe letzte Woche.
Korrekt. Genau, und der hat genau zu diesem Zeitpunkt in den Rückspiegel geblickt und hat Berkowitz unter einer Lampe stehen sehen, neben dem Auto die Waffe ziehend. Das heißt, er hatte einen 1A-Anblick Blick auf Berkowitz. Das führte dazu, dass man eine super Täterbeschreibung bekommen hat.
Aber wie dumm auch von ihm, weil er war ja kein blödes Kerlchen, dass er sich noch ausgerechnet unter die Lampe stellt.
Ja, pass auf. Also er hat ihn beschrieben, 25 bis 30 Jahre alt. 1,70 bis 1,75 groß, was ja gut wieder reinpassen würde. Auffällig struppige, dunkelblonde, hellbraune Haare. Sah aus wie eine Perücke. Also der Typ hat sich selber Perücken aufgesetzt.
Schau an.
Deswegen auch die verschiedenen Täterbeschreibungen.
Dieser Fuchs.
Mhm. Krass, oder?
Ja, musste erst mal drauf kommen.
Ganz genau. Außerdem hat noch eine Frau einen Mann gesehen, der kurz nach den Schüssen aus dem Park gesprintet ist. Auch hier wieder weißer, stämmiger Mann mit Perücke. Mhm. Und der ist in einen Wagen gestiegen und ganz schnell davon gerauscht. Und die hat sich aber tatsächlich noch Teile vom Kennzeichen aufgeschrieben. Und das war 4-GUR oder 4-GVR. Also ich konnte es nicht richtig erkennen. Ich meine, es war ein Park, da waren viele Leute unterwegs. Es war ja trotzdem nachts, aber trotzdem viel Besuch. Das ist ja immer noch New York. Und unter den ganzen vielen Zeugenaussagen fiel auch immer wieder der VW Käfer. Also mir kommt es auch irgendwie so vor, als wäre mit Berkowitz irgendwie so eine Paarung aller Killer, über die wir schon mal gesprochen haben. Ted Bundy hatte ja auch einen VW.
Ja.
Gab da auch fast einen Unfall, weil so ein VW ganz schnell da weggeflitzt ist. Also es ist immer wieder aufgetaucht, kleiner gelber VW Käfer. Und die Polizei war völlig überfordert, weil so wie ich es auch gesagt habe, die waren total auf Queens eingeschossen, weil er ja so von Queens, ne? Die Frauen in Queens sind die schönsten und so. Und jetzt waren die gar nicht, also die Mehrzahl der Polizisten war gar nicht in Bereitschaft für Brooklyn, sondern eben für Queens. Also es hat ihn auch nochmal komplett überfordert. Man hat am Tatort wieder großkalibrige Patronenhülsen gefunden. Sie haben dann noch geguckt, wie viele VW Käfer es tatsächlich zu dieser Zeit gab, weil du eben gesagt hast, es war ein berühmtes und beliebtes Auto zu dem Zeitpunkt. New York und New Jersey zusammen, was glaubst du, wie viele gab's?
Ich bin super schlecht im Schätzen, aber viele, ich gehe davon aus, super viele.
900. Also überprüf mal 900 Fahrzeuge und Fahrzeughalter. Da hilft dir auch keine 300 in der Sondereinheit.
Ja.
Genau. Auf jeden Fall 4 Tage nach diesem besagten Mord hat sich eine Zeugin gemeldet.
Mhm.
Und zwar Cecilia Davis. 4 Tage ist ja schon irgendwie eine lange Zeit, wenn du was gesehen hast. Ich muss dazu sagen, dass Cecilia super viel Angst vor der Rache des Täters hatte. Also die war da schon irgendwie verängstigt.
Ja, aber nachvollziehbar.
Absolut. Und sie hat die Polizei unfassbar gefochten.
Mhm.
Kam daher, weil Cecilia ursprünglich aus Österreich kam und ganz schlimme Erfahrungen mit der Gestapo gemacht hat. Also deswegen hat die sehr lange gezögert.
Okay.
Und deswegen hätte ich den Hinweis schon sehr ernst genommen, weil glaube ich, dann muss es schon wichtig sein, wenn so eine Frau dann wirklich kommt und sagt, okay, ich wende mich jetzt an die Polizei. Und zwar war die in der Tatnacht lange unterwegs, ist dann nach Hause gekommen und wollte vor dem Schlafen gehen noch mit ihrem Hund raus.
Mhm.
So wie das halt ist, du schlenderst so ein bisschen mit dem Hund und gehst da entlang, ist ihr ein Verkehrspolizist aufgefallen. Und der Verkehrspolizist hat gerade ein Knöllchen geschrieben und hat es an ein Auto geklemmt. Und dieses Auto stand direkt neben dem Hydranten. Deswegen hat er quasi auch einen Strafzettel bekommen.
Mhm.
Und dann ist der Polizist aber auch wieder weggefahren. Und sie hat dann auf ihren Hund gewartet und hat die Szene halt einfach so ein bisschen beobachtet. Und als nächstes kam wirklich aus dieser Gegend von diesem aufgeschriebenen Fahrzeug ein Mann auf sie zu. Und der Mann, der hat super grimmig geguckt und der hat sie auch total von oben bis unten gemustert. Er hatte irgendwas in der Hand, hat sie gesehen. Also aus ihrem Augenwinkel hat er einen dunklen Gegenstand in der Hand gehabt und ihr war das super unheimlich. Also ich glaube, wenn du eh weißt, da draußen ist ein Verrückter unterwegs und dann kommt dir irgendjemand abends, nachts entgegen.
Nicht lustig.
Nee, also hat sie sich entschieden, okay, komm, egal, ich gehe jetzt mit dem Hund wieder nach Hause.
Mhm.
Kaum hatte die Haustür zu, fielen Schüsse.
Krass.
Diese Hinweise wollte sie der Polizei quasi geben, weil es hätte ja schon sein können, dass diese Person ja dieselbe Person war, die dann gefeuert hat.
Ja.
Und dann hätte sie
ja
eine Täterbeschreibung abgeben können. Aber tatsächlich sollte das Knöllchen ausschlaggebend sein, dass sie ihn dann letztendlich bekommen haben. Denn die Polizei hat sich gedacht, okay, so what, wir probieren jetzt alles. Wir gucken jetzt mal, welches Auto hat denn da so das Knöllchen bekommen. Ist es vielleicht irgendwie ein Name, der uns verdächtig vorkommt oder irgendjemand, der passen würde. Also haben die alle Knöllchen aus dieser Nacht, aus dieser Region quasi mal gecheckt. Und unter allen Strafzetteln befand sich auch einer für einen Ford Galaxy, Baujahr 1970, also kein VW, der einem gewissen David Berkowitz aus Yonkers im Norden der Bronx gehörte. Und am 9. August, also es hat schon immer verdammt lange gedauert, wenn du mich fragst, wenn ich auf der Suche nach dem Most Wanted Typ überhaupt bin, dann
da gebe ich Gas, ne?
Und es hat irgendwie nicht so den Anschein gemacht. Auf jeden Fall wurde dann das Polizeidepartement in Yonkers kontaktiert, um einen Termin zu vereinbaren. Also die wollten eigentlich, dass die Sekretärin in diesem Bezirk lebenden Berkowitz anruft und einen Termin vereinbart, dass der bitte auf die Wache kommen soll, weil er hätte ja zuerst auch als Zeuge geladen werden können. Er war ja in der Tatnacht quasi vor Ort.
Mhm.
Vielleicht hat er ja was gesehen. Und diesen Anruf in diesem Sekretariat hat eine Miss Carr angenommen. Und diese Miss Carr spielt später noch eine ganz, ganz große Rolle, weil Berkowitz mit der Familie Carr, ja, die spielt eine große Rolle. Erkläre ich dir gleich noch. Als die Polizei in Yonkers davon erfuhr, also quasi als diese Sekretärin dann kam und hat gemeint, wir müssen das anfragen, wurden die sofort hellhörig und dachten sich, Berkowitz ist kein Unbekannter. Nein, nein, kennen wir. Und es wurde bereits gegen Berkowitz ermittelt. Es gab Hinweise darauf, dass er anonyme Drohbriefe geschrieben hat, die Nachbarn beschimpft hat, dass er einfach wirr in der Birne war und dass der sich genau auch immer so verhalten hat. Und außerdem soll er auf den Hund eines Nachbarn geschossen haben. Und deswegen lief ein Verfahren. Und dieser Hund gehörte der Familie Carr.
Ah, genau, der Kreis also schließt sich.
Ganz genau. Also gab es keinen angekündigten Termin mehr bei Berkowitz, sondern die wollten dahin und die wollten nicht, dass er weiß, dass sie kommen. Mhm. Die wollten es absolut unvorbereitet für ihn machen. Also am nächsten Tag, 10. August, fuhren die Ermittler von Brooklyn nach Yonkers in die 35 Pine Street. Das war ihr Ziel, das war nämlich Berkowitz' Adresse. Und auf der Straße haben sie seinen Wagen entdeckt, also der Wagen, der mit diesem Knöllchen ausgestattet worden ist. Und dann haben sie halt so um das Auto rumdrum mal geguckt, haben auf den Rücksitz geguckt und haben einen Gegenstand entdeckt. Und dieser Gegenstand, den hielten sie für ein Gewehr. Also haben sie das Auto aufgebrochen, also die haben sich quasi Zutritt zu diesem Auto verschafft und haben ein Gewehr gefunden, eine Sporttasche. Und in dieser Sporttasche waren Munition, Straßenpläne von New York, auf denen diverse Tatorte eingezeichnet waren, also da, wo er quasi zugeschlagen hat, und ein Drohbrief an den Leiter von der Operation Omega.
Okay.
Also, boom, jetzt war es klar, David Berkowitz war Son of Sam. Jetzt hatten sie ihn. Mhm. Das einzige Problem war jetzt, der Typ ist total irre. Ne? Also, was machst du jetzt? Wartest du, bis der nach Hause kommt? Klingelst du? Stürmst du bei dem? Hat der Bomben zu Hause? Du weißt es ja nicht. Und noch so ein, ja, echt beschissenes Detail war einfach, sie hatten keinen Durchsuchungsbefehl. Also das heißt, was sie in diesem Auto gefunden haben, ging die in dem Moment eigentlich einen Scheißdreck an und die hatten keinerlei Handhabung, das irgendwie gegen ihn zu verwenden.
Oh, ärgerlich.
Und du weißt, wie es vor Gericht ist. Da reicht ein Verfahrensfehler und der Typ wird für immer freigesprochen. Ja. Also haben sie zwischenzeitlich schon überlegt, sie haben sich Strategien überlegt, was machen wir, wie können wir das machen, was können wir unternehmen, und haben die Polizisten, also diese Sondereinheit, die ja quasi in New York war, angerufen und gemeint, ihr müsst uns jetzt sofort hier einen Durchsuchungsbefehl bringen. Wir brauchen diesen Wisch. Wir brauchen jetzt, wenn wir dieses Ding nochmal öffnen, einen Wisch, wo draufsteht, dass wir da Berechtigung dazu haben. Und das muss ja zuerst zum Richter. Es dauert ja alles. Also haben sie sich dazu entschlossen, sie verstecken sich jetzt erstmal. Sie warten, weil nicht, dass blöderweise dann ja auch noch, stell dir mal vor, die umzingeln dieses komplette Haus. Da stehen hunderte von Polizeiautos. Er kommt aus einer falschen Richtung und die checken das nicht. Er haut ab und ist nie mehr gesehen.
Das war's, ja.
Genau, also man musste wirklich mit Fingerspitzengefühl vorgehen. Also haben sie sich auf die Lauer gelegt. Das waren bloß ein paar Beamte. Sie haben immer noch gehofft, dass dieser Durchsuchungsbefehl vielleicht vorher eintrifft. Mhm. Und auf einmal, 22 Uhr, geht die Türe auf und bevor der Durchsuchungsbefehl da ist, steht Berkowitz auf der Matte. Geht zu seinem Auto, steigt ein und die Beamten haben dann beschlossen, okay, wir können ihn jetzt nicht wegfahren lassen, haben das Auto umstellt, haben Berkowitz, also der ist auch eingestiegen, er hat was auf den Beifahrersitz gelegt. Ja, sie haben einfach gehofft, dass er cool bleibt, dass er nicht zum Schießen anfängt und dass er vielleicht keine Bombe irgendwo im Auto hat. Sie haben ihn umstellt, haben ihn gebeten, bitte auszusteigen, haben dann auch gleich den Beifahrersitz kontrolliert, haben eine Papiertüte gefunden und haben tatsächlich die 44er Bulldog Charter Arms gefunden.
Jackpot.
Also die Waffe. Und weißt du, was David Berkowitz als erstes gesagt hat? Okay, jetzt habt ihr mich. Warum hat das so lange gedauert?
Auch das erinnert uns wieder.
Genau. BTK, absolut. Ja, auf jeden Fall. Er hat keine Faxen gemacht. Er hat sich weder gewehrt, noch hat er jetzt irgendwie großartig rumgeballert. Ich glaube, der war einfach so, okay, jetzt ist es halt vorbei. Daraufhin wurde natürlich auch die Wohnung durchsucht. Und ja, was soll ich sagen? Es war ein Loch im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat zum Beispiel ein kleines Loch in das Mauerwerk gepult. Daneben stand geschrieben, Hi, mein Name ist Mr. Williams und ich lebe in diesem Loch. Ich habe mehrere Kinder, die ich zum Mördern heranziehe. Wartet ab, bis die groß geworden sind.
Oh, fuck, ey.
Also irgendwas hat mit dem nicht so ganz gepasst. Ja, und es war ein einziges, also es war ein widerliches Apartment. Ich habe mir da Bilder angeschaut, richtig widerlich. Berkowitz wird dann natürlich sofort in die Hauptzentrale gebracht, um ihn zu verhören. Mhm. Und tatsächlich hat das Verhör nur eine Stunde gedauert. Berkowitz hat sofort alles gestanden, jeden Mord, jeden Überfall, jeden Angriff. dass er die beiden Briefe an die Polizei und Jim Breslin verfasst hat, dass er Son of Sam ist, dass er das absolut sieht, dass er vor Gericht quasi auf schuldig plädiert. War ziemlich schnell abgefrühstückt.
Ich habe gerade mal das Apartment von ihm gegoogelt. Ja. Da liegt ja alles auf dem Boden. Totales Chaos, die Vorhänge halb runtergerissen. Eine Menge Schallplatten hatte er.
Ja.
Schmuddelig.
Mhm. Ja. Auf jeden Fall, er wollte schuldig plädieren. Aber jetzt kommt's. Das Beste an diesem Verbrechen. Du erinnerst dich, dass er eigentlich eine Anklage hatte, weil er den Nachbarshund erschießen wollte.
Ja.
Das war ein Hund namens Harvey. Und Harvey...
Oh Gott, jetzt kommt's.
Ein Labrador Red Reaver soll der Grund für diese ganze Schose gewesen sein.
Was?
Aha. Er behauptete, der Hund sei von einem Dämon besessen gewesen. Der wäre der Wirt eines uralten Dämons gewesen. Und der hat ihm befohlen, dass er Blut junger Frauen benötigt. Und er hatte auch dann schon mal versucht, ja, diesen Hund eben zu beseitigen, diesen Dämon, aber das hat nicht funktioniert. Und vor jedem Überfall hat er ihm eben befohlen, zu töten. Und dem Befehl hat er sich nicht widersetzen können, dem Harvey. Also war ein Labrador daran schuld.
Das ist ja super weird.
Also es war absolut übernatürliche Kräfte, Dämonen, Besessenheit. Also es war halt voll sein Ding. Und jetzt hat sich einfach die Frage gestellt, war David Berkowitz ein Psychopath? Tatsächlich psychisch schwer krank. Also im Sinne des Gesetzes ja auch unzurechnungsfähig, ne, wenn du es jetzt mal so nimmst. Zahlreiche Psychiater haben irgendwie versucht, da ein Gutachten draus zu machen und haben das irgendwie versucht zu klären. Aber so wirklich einig wurden sie sich nicht. Und total krass, im Prozess erklärte sich Berkowitz dann aber wirklich in vollem Umfang schuldig. Obwohl er eigentlich absolut recht gehabt hätte, wenn er gesagt hat, Unzurechnungsfähigkeit. Also wär er damit durchgekommen, wollte er aber nicht. Und ja, aufgrund dessen gab es dann fürs Gericht auch nicht so viel zu verhandeln. Ne? Also die Todesstrafe war halt dann vom Tisch.
Ja.
Am 12. Juni 1978 wurde er dann offiziell verurteilt zu einer Strafe von jeweils 25 Jahren bis lebenslänglich für jeden seiner Morde. Also haben wir eine Gesamtstrafe von 365 Jahren. Ja. Und das Gericht überstellte David Berkowitz dann ins Hochsicherheitsgefängnis bei New York, wo er bis heute eben auch noch sitzt. Ein Jahr später, im Februar, hat er sich dann an Dr. Schwartz, das war der Leiter der Einrichtung, in dem die psychiatrischen Gutachten durchgeführt worden waren, an den hat er sich gewandt. Und den hat er einen Brief geschrieben bezüglich da seiner Dämonen und dem Hund. Und hat er geschrieben, ich bin ein Schwindler. Ich habe die ganze Dämonengeschichte bloß erfunden. Der Anlass dafür war, dass ich meine Taten innerlich rechtfertigen wollte. Ich wollte einen plausiblen Grund anbieten, warum ich die Verbrechen begangen habe. Ich weiß, dass es da in Wirklichkeit nie irgendwelche Dämonen gegeben hat, die mit mir gesprochen haben oder durch die ich mit dem Teufel kommunizierte. Als ich anfing, diese Verbrechen zu begehen, hatte ich in Wahrheit keine Ahnung, was mich dazu motivierte. Mir erschienen die Dämonen als mögliche Ursache einfach passend. Deshalb habe ich mich vor Gericht auch schuldig bekannt, weil ich wusste, dass ich schuldig war. Ja, doch sehr reflektierter Typ. Dann letztendlich. Also es macht halt alles irgendwie Sinn. Und er hat auch zugegeben, dass er halt schon vor dieser kompletten Mordserie schon sehr früh Mordgedanken hatte, sich selbst gegenüber, anderen gegenüber. Und er habe seine Umwelt irgendwie auch komplett abgelehnt und abgestoßen, weil er einfach verletzt war und weil er der Welt etwas heimzahlen wollte. Also das hat er auch noch so irgendwie so zusammengefasst. Und Berkowitz empfand insbesondere Wut und Frust darüber, dass er praktisch keinerlei Erfolg bei Frauen hatte. Also auch nochmal so ein wichtiges Thema.
Vielleicht da wieder die jungen Frauen, die Mädels, die ihm gefallen, ne, mit den langen, dunklen Haaren. Ja,
er wollte sich halt einfach rächen. Er wollte sich rächen. Später, so wie im Brief ja beschrieben, Berkowitz war ja eigentlich, ist ja jüdisch erzogen worden, der hat aber im Knast zum christlichen Glauben gefunden. Mhm. Und jetzt halte ich fest, ihn gibt es ja immer noch, so wie ich es vorher gesagt habe. Jetzt heißt er nicht mehr Son of Sam oder nennt sich nicht mehr Son of Sam, sondern Son of Hope. Das tut er bis heute, 67 Jahre ist er alt. Und er verzichtet immer wieder auf Entlassungsanträge, weil er in seinen eigenen Worten bereits befreit ist. Also er sagt, ich bin schon ein freier Mann, ich sage das nicht im Scherz, ich bin es wirklich. Jesus Christus hat mir schon vergeben und verziehen und ich glaube das. Und den Brief oder diese ganze Geschichte, die ich jetzt vorher vorgelesen habe aus diesem Brief von ihm, die war eben aus 1999 und die hat er auch mit den folgenden Worten abgeschlossen. Möge Gott jeden segnen, der diese Botschaft liest. Mit Liebe in Christus, David Berkowitz. Also letztendlich absolut zu Gott gefunden, schreibt in diesem Brief, der ist einfach auch ewig lang, wie leid ihm das auch alles tut, also wie viel Leid er den Menschen dazugefügt hat und wie schlimm das alles war. Und ich habe auch schon ganz oft Dokumentationen darüber gesehen, die sich so drauf aufgeilen oder die sich so drauf aufhängen, dass er wirklich besessen war, dass er Stimmen gehört hat. Und das mag schon alles stimmen, aber es war halt einfach ein psychisch krankes Kind. Diese Psychose hat sich dann halt irgendwann so ausgewirkt. Super spannender Fall. David Berkowitz, habe ich so immer gar nicht auf dem Schirm, wenn es um Serienmörder geht, aber ich finde die Geschichte hinter dem Mann sehr, sehr spannend.
Ja, vor allem im Vergleich zu manch anderen Serienmördern sind es ja, also natürlich ist jeder Mord, jede Tat zu viel, keine Frage.
Logisch.
Aber wir sind hier halt nicht ansatzweise bei 20, 30 Opfern wie Bundy und Co. Aber ja, wie du schon gesagt hast, in Anführungszeichen eine tolle Geschichte, also sehr spannend. Gut erzählt, danke dir, Baby.
Dankeschön fürs Zuhören. Ach, bin jetzt ganz aufgekratzt.
Ja, ich habe hier noch ein Foto liegen und noch ein wenig Text. Was hat es damit auf sich?
Da habe ich dir einfach nur mal zeigen wollen, wie so ein Tatort ausgesehen hat, also was die Ermittler eigentlich immer vorgefunden haben. Mhm. Das waren quasi, da siehst du auch recht schön, wie abgelegen dieses Auto geparkt war. Das ist schon ein Wohngebiet, aber halt sehr dunkel und man sieht nicht so viel. Und das drunter ist tatsächlich so der Brief, der angekommen ist, der mit Mr. Monster unterzeichnet war.
I say goodbye and good night. Please let me haunt you with these words. I'll be back, bang, 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 bang. Oh, it's a murder. Mr. Monster.
Mr. Monster, fand ich auch sehr, sehr süß. Ja, irgendwie, keine Ahnung, also ein sehr, sehr spannender Fall und eine aufregende Geschichte. Und ich finde es immer noch sehr spannend, wenn die Personen noch leben. Also ich habe dieses Foto, das ich dir da mit drauf gepackt habe, das ist aus 2017. Mhm. Da war es auch so weit, dass er einen Herzinfarkt hatte und kam dann auch in Behandlung. Aber wie gesagt, er ist bis zu dem heutigen Tage noch da. Er weiß, was er getan hat. Er ist bekehrt und irgendwie glaube ich es ihm auch.
Für ihn, jetzt mal unabhängig davon, dass er ein Mörder ist, würde ich mal sagen, perfekt, oder? Wenn er den Frieden gefunden hat und mit sich im Reinen ist, scheiße ist es natürlich für die Opfer, für die Angehörigen und natürlich für alle. Allein, dass du in einer Stadt so viel Angst haben musst.
Vor allem, weil es so unwahrscheinlich ist, dass es dich trifft. Ich glaube, das ist so eine Überlegung, wenn du in so einer Millionenmetropole wie New York lebst, also wie wahrscheinlich ist es, dass wenn du heute im Autoabend sitzt um 3 Uhr, dass es genau dich erwischt.
Ja.
Und es hat er ja geschafft. Also die ganze Stadt war ja irgendwie lahmgelegt.
Vor allem noch im Auto, wo du dir halt denkst, okay, ich bin sicher, da kannst du dich einsperren.
Siehst du, das war genau der Grund, warum ich da nicht stehen bleiben wollte letzten Samstag.
Schon rum.
Was soll denn da passieren, hat sie gesagt. Genau, und an sowas muss ich dann immer denken.
Aber da spielt auch der Wald keine Rolle, weil er hat ja auch die Leute.
Ja, das ist egal. Aber du bist nirgends sicher. Also wenn es jemand auf dich abgesehen hat, bist du nirgends sicher.
Bang, bang, das war's dann.
Ja, passend zum Brief.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute.
Oh, und wir müssen unbedingt schon anteasen.
Ja, das wollte ich jetzt gerade.
Was nächste Woche ist.
Weil es einfach um den lokalen Fall geht.
Hier bei uns in Nürnberg. Stichwort Prostituiertenmörder.
Ja.
Der sogar 300 Meter
Luftlinie
hier von unserem Sender entfernt geschnappt wurde.
Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
Genau. Dann dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören.
Passt gut auf euch auf.
Schönes Wochenende und bis nächsten Freitag.
Bye, bye.
Ciao.